Ihr hört Katz, den kritischen Film-Podcast Mailback mit Lukas Wawenschik.
Hallo.
Und mir, Christian Eichler. Hi. Ja, wir beantworten wieder ein paar Fragen. Wir sagen, wie es dem Projekt geht. Du kannst hier alles droppen, was du willst, Lukas. Auch Sachen, die Leute, die das nicht unterstützen, nicht hören sollen. Weißt du,
so die geheime Botschaften.
Geheime Botschaften. Wir können hier vielleicht, das denke ich auch immer, einfach mal komplett, weiß ich nicht, Rhythm is a Dancer oder sowas abspielen, weil die GEMA kriegt es auch nicht mit. Also
wir sind so wie die Telegram-Gruppe von Attila Hildemann hier. Das ist ja, genau. Aber für Katz zu Abonnenten.
Genau, am Ende gibt's den Aufruf zur großen Hygiene-Demo. Wie geht's dir in Corona-Times? Das sind ja komische Zeiten gerade so, oder? Also es ist so ein bisschen, alles macht wieder auf.
Übergang.
Das Virus ist aber noch da. Die Zahlen steigen aber auch irgendwie nicht. Also das ist bei mir auch so, dass ich jetzt denke, okay, waren es vielleicht doch nur die Großveranstaltungen, die super gefährlich sind? Haben wir so wenige Infizierte, dass es sich vielleicht einfach doch gerade nicht zeigt? Also so eine komische Zeit. Man hat auch Lust, mal wieder draußen ein Bier zu trinken oder sowas. Ich saß schon in so einer Art Biergarten, wo dann auch so Abstandsregelungen waren und sowas. Aber so ganz geheuer ist es einem auch nicht. Ich finde, es ist so eine seltsame Zeit, weil es halt noch nicht richtig vorbei ist.
Ja, es ist auch so eine komische Weise, wie in dieser Übergangsphase, als nach und nach so alles schloss und jeden Tag irgendwie so eine neue Gesetzesebene dazu kam, so was kann man jetzt nicht mehr machen und so, nur umgekehrt. Ich merke halt zwei Dinge. Zum ersten, irgendwie habe ich echt keinen Bock mehr über das Thema zu reden. So irgendwie, es gibt ja an den Punkt, wo man alles fünfmal in jeder Variante gesagt hat.
Leute lesen auch nicht mehr. Ich höre auch bei ganz vielen Freunden von mir so, die gesagt haben, am Anfang habe ich die Zahlen noch jeden Tag gecheckt und heute, ich lese mir das gar nicht mehr durch. Also ich habe das Gefühl, nee. man ist schon von der globalen Pandemie, ist man auch schon gelangweilt jetzt.
Nee, das Weltuntergang ist eh wahrscheinlich immer allgemein sehr öde. Über Sauerstoff redet man ja auch nicht so furchtbar viel. Und ich glaube, das Zweite, was mir als Erkenntnis dazu gekommen ist, boah, sind die Programme von Autokinos, die jetzt alle aus dem Boden schießen, schlecht. Also das ist echt wahnsinnig enttäuschend, wenn ich mich da irgendwie mit auf der Musikebene mit Tim Bensko und Sido und den Söhnen Mannheims rumschlagen muss und auf der Filmebene dann damit zum 100. Mal die scheiß Känguru-Chroniken oder so irgendwo gezeigt zu bekommen. Nicht, dass ich den Film je gesehen hätte, aber allein, dass der so oft gezeigt wird, geht meinen Sensibilitäten schon sehr auf
witzig.
Die Nerven.
Weil Yannick ja in der Inception-Folge so meinte, da haben wir so ein bisschen drüber, was zeigen die jetzt eigentlich? Und er meinte so, ja, was zeigen
jetzt
die Känguru-Chroniken? Und das Witzige ist, dass es dann neulich kam, die Nachricht, ja, das erste Kino macht wieder auf, sie zeigen die Känguru-Chroniken. Das
fand ich ganz ja, cool. Vor allem, es gibt doch jetzt so, da habe ich, glaube ich, so eine Pressemitteilung bekommen, so eine Reloaded-Version oder so. Das ist, glaube ich, auch Teil von diesem DLC-Zeitpunkt des Kinos, dass irgendwie da nochmal anderes Material dazu ist oder so. Ich habe das nicht durchgelesen, weil ich sowas ungefragt direkt in den Papierkorb weiter verschiebe. Aber, oh Gott, muss das sein?
Naja, reden wir gleich nochmal drüber, weil eine Frage auch oder eine Erzählung zu dem Thema kam. Erstmal so, wie geht's dem Projekt? Dem Projekt geht super. Wir sind jetzt über 900 Euro im Monat. Das ist richtig cool. Ich kann das jetzt nicht so komplett durchrechnen. Davon bleiben dann so 550 oder sowas. 250 zahle ich aus. Also ich hab das aufgestockt für die Specials quasi. Gibt's 100 Euro pro Person. Und 50 Euro jetzt für dich. Du bist nämlich nicht freiwillig hier, sondern das ist alles nur der schnöde Mammon regiert. 50 Euro.
Ja, man merkt es an der Lustlosigkeit, die ich mitbringe.
Ja, genau,
man merkt, dass ich hier so als Zahlsklave sitze und das einfach so gib geldmäßig mache.
Ja, einfach sonst hättest du dich natürlich auch hier, wir nehmen ja am Christi Himmelfahrt auf, hättest du dich natürlich auch am Vatertag nicht rausbewegt, aber 50 Euro waren ja dann gut genug. Davon bleiben dann bei mir ungefähr so 300, vielleicht ein bisschen mehr davon sind so, ich rechne immer so 50 bis 100 Euro Server und Fahrtkosten. Fahrtkosten fallen ja dann weg und dann bleiben noch so 200 Euro, vielleicht 250 oder so bei mir. Deswegen habe ich jetzt auch nicht vor, dass wenn das hier jetzt auf 1000 Euro sind oder sowas, es dann direkt ein neues Format gibt und sowas, sondern damit einfach vielleicht ein bisschen mehr Geld am Ende noch so bei rauskommt. Ich krieg gerade mit, das ist neu, dass immer mal wieder Leute kündigen. Also es ist, krieg immer mal wieder diese Mails, so der und der hat jetzt seine Mitgliedschaft gekündigt, die und die ist nicht mehr dabei. Ich weiß jetzt nicht genau, woran das liegt, ob Leute länger dabei waren und das Gefühl haben, okay, es ist vielleicht nichts für sie, sie finden vielleicht die Specials nicht so interessant oder so, weiß ich nicht so genau. Mhm. Könnt ihr mir auch, also auf jeden Fall, ich will jetzt hier nicht betteln, aber man kann mich immer erreichen, ne, katzpodcast@yahoo.com, das wissen die Leute, könnt ihr mir auch schreiben, ne, wenn euch irgendwas nicht gefällt oder sowas, können wir bestimmt auch was regeln. Das ist ja jetzt nicht so super krass IT-mäßig geplant. Das Ding ist halt noch so, dass ich musste immer mal so den Feed dann mal ändern. Also, weil die Leute, die rausfliegen, ja auch immer noch so ein bisschen Zugriff darauf haben, dass sich dann so ein bisschen updatet und man nicht einfach halt, keine Ahnung, halt einen Monat bezahlt und dann alles noch hören kann. Aber man kann natürlich für einen Monat auch sich das mal holen, alle Specials runterladen und dann wieder kündigen. Das geht halt auch. Und es ist ja auch alles okay.
Clever, dass du Leuten diese Strategie noch so erklärst. So könnt ihr übrigens auch da, um das dauerhafte Zahlen euch irgendwie aus der Affäre
genau.
ziehen.
Was ich damit halt sagen will, so ist natürlich, also wir haben ein Produkt, das wir ja verkaufen und das ist mir auch wichtig, dass man was kriegt, wenn man unterstützt. Ich find's aber auch manchmal komisch, es gibt so manche Leute, die haben Patreon, zum Beispiel Game Makers Toolkit, der diese Gaming-Videos auf YouTube macht, wo es wirklich noch 20 Newsletter gibt und 30 Videos und da denke ich auch so ein bisschen geht das dann aber auch wieder vorbei an Patreon und Steady, weil es geht ja auch darum, also das Cuts zu supporten, was auch schon da ist, ne? Weil quasi, wenn es gar keine Supporter hätte, könnten wir es auch nicht weitermachen. So. Also es ist quasi so, man braucht auch Leute, die es unterstützen und man kriegt halt ein bisschen was extra. Und was ich gehört habe, das will ich jetzt einmal erwähnen, ist, dass ich habe gehört, es gibt Leute, die zahlen weniger, als sie eigentlich wollen würden. Also die würden 5 Euro zahlen, die wollen aber nicht genannt werden am Ende der Folge. Deswegen zahlen die nur 3. Und da ist das Ding einmal, ihr könnt mir natürlich Bescheid sagen, wenn ihr nicht genannt werden wollt, dann werdet ihr nicht genannt. Und das hat sich eher zufällig ergeben, dass ich immer am Ende jeder Folge die 5-Euro-UnterstützerInnen und die 10-Euro-UnterstützerInnen vorlese. Das war ursprünglich mal nur für die Mailback-Folgen geplant, als ich dachte, die sind dann noch öffentlich. Aber dann dachte ich, nee, es wäre eigentlich auch gut, die auch hinter eine Paywall zu ziehen. Ich weiß gar nicht, ob die Leute da so Bock drauf haben. Für mich ist es so ein extra Arbeitsschritt. Ich finde es so ganz cool. Aber könnt ihr auch gerne mal schreiben. Vielleicht machen wir sogar irgendwann mal eine Abstimmung. Wenn jetzt der Großteil der Leute sagt, uns, mich interessiert das nicht, da mit meinem echten Namen genannt zu werden am Ende vom Filmpodcast, können wir es natürlich auch wieder lassen. Ne? Also es ist alles noch veränderbar, wenn wir das wollen. So, das nächste, was wir machen müssen, ist auflösen, über wen wir im Juni sprechen. Das können wir jetzt nämlich immer schön in der Folge machen, denn wir haben abgestimmt. Wir sprechen ja mit Hanna Pilacic vom Spiegel in einer Woche ein bisschen mehr über alle Filme von Sofia Coppola. Da haben wir extra abgestimmt, dass wir über eine Frau sprechen wollen. Diesmal sind wieder alle dabei, Frauen und Männer, und es zeigt sich natürlich an dieser Liste. Man muss auch sagen, wir haben sehr viele männliche UnterstützerInnen, ne? Also das ist, Großteil sind Männer und die Männer sind hier auch bei dieser Abstimmung wieder ganz oben. Und, Trommelwirbel, André Tarkowski hat gewonnen. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von dem gehört hast.
Geheimtipp.
Ja. So ein kleiner Geheimtipp. Genau, über den reden wir und ich denke mal, dann bietet sich natürlich an, den guten alten Wolfgang M. Schmidt zu fragen, ob er Lust hat.
Ja, ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, ich glaube, die Leute stimmen auch danach ab, bei welchem Regisseur ist es wahrscheinlich, dass Wolfgang Teil des Specials ist. Also ich denke, das ist ein wichtiger Faktor. Und wenn du die Leute fragst, die aufgehört haben, die ihr Abonnement beendet haben, dann wird wahrscheinlich auch ein wichtiger Grund sein, zu wenig Wolfgang.
Ja, genau. Das habe ich halt auch neulich auch mit einer Freundin diskutiert. Es ist ja auch so, dass die Leute das wollen, was sie schon kennen. Und ich finde es natürlich auch cool, wenn Wolfgang dabei ist. Aber ich finde, für das Projekt ist es ganz wichtig, halt den Kreis auch immer weiterzumachen und interessante andere Stimmen auch zu hören. Denn es gibt ja schon die Filmanalyse. Und wenn wir jetzt den Wolfgang-Podcast machen, so, dann ist es auch ein bisschen quatschig eigentlich so. Deswegen ist es natürlich cool, wenn er dabei ist. Und bei Tarkowski freue ich mich natürlich total.
Zumal Platz der sich ja auch aktuell nicht rar macht, oder? Also das ist ja durchaus jemand, der jetzt aktuell sehr viel präsent ist in einer großen Anzahl von Formaten, was bei vielen anderen Gästen, die du hier einlädst, weniger der Fall ist.
Das stimmt, ja. Also auch wenn ihr Leute habt, ne, bei denen ihr sagt, ey, die könnten wir mal einladen. Nadine May wurde uns ja damals vorgeschlagen, hattest du auch vorgeschlagen, aber auch ein Hörer und es war auch eine super coole Folge. Auch ein cooles Konzept, was man öfter mal machen kann, ist so Genres durchzugehen mit absoluten Genre-Experten.
Fragen allgemein so angehen. Also sich einfach nicht nur auf einzelne Filme zu versteifen, sondern vielleicht Filme auch mehr so als Sprungbrett zu so Metathemen zu nehmen. Also ich glaube, da könnten wir definitiv auch hier und da mal was machen. Das wäre, glaube ich, vielfach interessant.
Ja, fände ich auch richtig cool. Lars von Trier auf Platz 2, dann Wong Kar-wai auf dem 3. Das war witzig, weil der war bei der Abstimmung davor ganz weit unten. Dann Leone Godard, man kennt sie, die Pappenheimer, aber erstmal hauen wir den nächsten Monolith um mit André Tarkowski dann im nächsten Monat. Und dann kommt im nächsten Monat halt dann irgendwann wieder die nächste Abstimmung. So, das haben wir aufgelöst und eine Sache noch, alle Updates, also man kriegt das, die Kommunikation, die da halt stattfindet, ne, also wenn eine Abstimmung ist oder sowas, kommt immer über E-Mail, also wenn ihr auf Steady das unterstützt, seid ihr da ja mit einer E-Mail-Adresse angemeldet und dann kriegt ihr immer eine Mail, wenn eine neue Special-Folge kommt, wenn die Mailback-Folge kommt oder wenn ich irgendwelche Fragen habe, das heißt, manche, weiß nicht, ob das alle checken, also weil manchmal hat man ja so irgendeine random E-Mail-Adresse angegeben, die man gar nicht abruft oder sowas, falls ihr euch wundert, warum ihr nicht mitbekommen habt, dass wir abstimmen, dann einfach mal gucken, mit welcher E-Mail-Adresse ihr da angemeldet seid. Gut, lass mal zu den Fragen kommen. Okay. Ich hatte auch so ein bisschen gefragt, was ist eure Corona-Situation? Da haben wir eine ganz interessante Mail bekommen von jemandem, der anonym bleiben möchte. Hi Christian, da du ja für die neue Mailback-Folge nach Feedback zur Kino-Corona-Situation fragtest, dachte ich, ich slide mal in deine Mails. Ich arbeite nämlich neben meinem Studium und dem Job als Filmkritiker nebenbei noch in einem Programmkino. Jedenfalls habe ich das vor Corona. schon in den Wochen vor dem Lockdown, das ist nochmal wichtig, dass es, ich finde dieses Wort aber auch so cool, es gab ja nicht so einen richtigen Lockdown, ne? Aber wir sagen irgendwie alle Lockdown, weil es irgendwie cool klingt, also meint das natürlich diese härteren Regeln, als man noch nur eine Person treffen durfte.
Lockdown klingt nach so einem geilen 80er Jahre Actionfilm, oder?
Mega
Lockdown.
Geil klingt das,
mit Steven Seagal oder so.
Ja, ich finde das Hammer, ja, wie die Klapperschlange, ja. Schon in den Wochen davor hat es mich wahnsinnig nervös gemacht, zur Arbeit zu gehen. Ich kümmere mich nämlich nicht nur um die Projektion, sondern auch ums Kartenabreißen. Ganz altmodisch bei uns, obwohl in den Tagen vor dem Lockdown vermehrt Leute lieber mit dem Online-Ticket ankamen, war da dennoch ein riesiger Anteil von Menschen, die ein klassisches Papierticket an der Kasse gekauft haben. Außerdem waren die wenigen Besucher, die dann noch kamen, auch dieselben, die Sachen sagten wie, och, die Grippe ist ja viel schlimmer, und dann auch noch in die Hand mit dem Ticket gehustet haben, bevor sie zum Einlass kamen. Für mich als Hypochonder die Hölle. Ich bin denkbar froh gewesen, als die Entscheidung fiel, alles dicht zu machen, doch nun wird diskutiert, wieder zu öffnen. Um ehrlich zu sein, spiele ich sogar mit dem Gedanken zu kündigen. Zwar soll mein Chef für Hygienemaßnahmen gesorgt haben, ich kann mir aber auf keinen Fall vorstellen, dass alles einwandfrei einhaltbar ist. Was das Programm angeht, soll erstmal da weitergemacht werden, wo es aufhörte. Känguru-Chroniken nämlich. Außerdem sei man im Kontakt mit Verleihern. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass der eine oder andere neue Film demnächst bei uns anläuft. Liebe Grüße. Keep up the good work and stay safe. Ja, fand ich ganz interessant, diese Situation, so diese ganze Fragenkomplex mit Sicherheit in den Kinos, weil wir ja wissen, dass so geschlossene Räume gerade gefährlich sind, aber gleichzeitig, finde ich, merken wir auch, also ich kann das halt nicht genau sagen, wie das mit den Zahlen sich genau verhält, aber man hat ja schon das Gefühl, es gehen schon Sachen, also man kann Sicherheitskonzepte sich überlegen, und die ist es ja ironischerweise nicht so schwer, Corona-Übertragung zu verhindern, also die Leute dürfen halt nicht so nah aneinander sitzen irgendwie und face-to-face quasi reden, und wenn man das irgendwie hinkriegt, dann geht es auch. Ich habe das Gefühl, wenn der nächste Knaller kommt, also spätestens wenn sie wirklich Tenet schaffen würden zu bringen im Juli, denke ich, würde das mega einschlagen, aber es würde wahrscheinlich dazu führen, dass man den dann in allen Kinosälen zeigen muss, wegen dem Abstand. Also das ist ja auch eine Sache, die jetzt passiert, halt wenn weniger Leute reinkommen, kannst du ja auch weniger Karten verkaufen. Das heißt, wahrscheinlich würden kleinere Filme noch weiter verdrängt werden und die Blockbuster müssten dann einfach in 10 Sälen laufen oder sowas. Ich könnte mir aber voll vorstellen, dass der richtige Blockbuster so ein Mega-Event dann werden könnte, so man geht wieder ins Kino und so weiter. Aber diese Frage, so werden die Sicherheitskonzepte wirklich eingehalten, das ist halt auch echt kompliziert so im Kino, finde ich irgendwie.
Ja, ich habe an die Kinos gedacht, die ich hier frequentiere, und das sind ja oft auch sehr kleine Kinos, oft so Einsaalsachen, wo man hat sich ja diese Papiere, die verschiedenen Ministern vorlagen, die dieses Konzept erläutern, das jetzt zum Öffnen eben vorliegt. Da ging es ja auch immer darum, dass nicht nur innerhalb der Zuschauersäle, sondern logischerweise eben auch am Eingang, am Verkauf entsprechende Abstände gehalten werden müssen. Und da habe ich dann gedacht, ob das physisch überhaupt möglich ist, ob da genug Raum ist. Und das ist halt wirklich auch eine Frage. Also ich glaube, gerade so innerstädtische und irgendwie Programm- und kommunale Kinos und so werden ja mit diesem Konzept, wie es in der Form vorliegt, echt Probleme haben. Und was du ja schon beschreibst, so eine Konsolidierung, eine Orientierung eben an denen, die Kapital besitzen, die ja halt ohnehin groß sind. Also so dieses St. Florians Prinzip, das wird sich wahrscheinlich auch da irgendwie dann nochmal so durchsetzen. Und wenn ich jetzt auch schon so Sachen wie die, ich glaube, die AG Kino oder die Gilde, die da dran sagt, die dann gesagt hat, man müsse jetzt mit starken Filmen wieder einsteigen, was ja auch so vollkommen nebulöse Begriffe sind, aber vor allen Dingen wohl meint, wie du schon beschreibst, so die Blockbuster oder im bestimmten Bereich dann die Arthouse-Blockbuster, dann ist das, glaube ich, etwas, wo wir als Zuschauer, als Konsumenten, aber auch als Kritiker auf jeden Fall skeptisch sein müssen, dass uns da nicht ja eine noch weitere Verengung, wie du das gerade beschrieben hast, eine noch weitere Ausdehnung von dem, was ohnehin schon in allen Sälen läuft, bevorsteht. Also ich glaube, da ist es auch wichtig, dass wir mit den Kinos, die uns wichtig sind, irgendwie im Kontakt stehen und Mails schreiben und auch dafür sorgen, dass vielleicht die Sachen, die uns interessant erscheinen, die nicht nur groß sind, eben ausreichend hervorgehoben werden. Also das scheint mir sehr wichtig.
Mhm. Und hast du denn Bock, also dahin zu gehen dann mit Abstand und so weiter und so fort? Oder hast du dann Schiss oder wie ist das bei dir?
Ich habe schon Bock. Also ich meine, wenn ich irgendwie sage, dass ich sehr gern ins Kino gehe, dann sage ich das ja nicht aus Quatsch. Das war ja schon auch, bevor das geschlossen hat, ein sehr substanzieller Teil so meines Alltags oder meiner Freizeit halt eben vor allen Dingen, also logischerweise auch Teil des Berufslebens und so, das ergänzt sich dann ja und verstärkt sich dann ja nochmal und so. Und natürlich ist so eine gewisse Skepsis da, aber ich weiß auch nicht, ob das nicht naiv ist oder und ob das nicht halt auch so ein den aktuellen Zustand in die Zukunft projizieren ist, aber so, auch wenn das rational nicht gut begründet ist, mein Inneres sagt mir oder so mental sagt mir das ganze Jahr, ist bis jetzt nichts passiert und du kümmerst dich ja um alles und du hast ja Masken und du desinfizierst ja und so, dir wird schon nichts passieren. Und ich weiß, das ist genau die Naivität, die dann halt die zweite Welle irgendwie hervorbringt, aber ich glaube, wenn jetzt irgendwie ich morgen die Nachricht lese, das Kino hat wieder auf, wäre ich dann wahrscheinlich da, wahrscheinlich fast unabhängig davon, was da läuft, obwohl, ob ich mir die Känguru-Chroniken angucke, nein, das wird mein Kino schon nicht zeigen.
Ja, so heiß bin ich jetzt nicht drauf, dass ich dann irgendwas gucken würde, aber ich würde da auch reingehen, wenn ich das Gefühl habe, das Konzept ist einigermaßen sinnig und da sind Abstandsregelungen eingehalten und so weiter und es geht schon. Nur das war witzig, wir waren gestern in einer Kneipe tatsächlich und die schon wieder offen war. Ich habe eine Freundin getroffen, die meinte irgendwie so eine Eckkneipe bei sich, lass mal da hingehen. Und da dachte ich auch schon so, so ein Innenraum. Und da war das so, dass die Tische halt, also dass immer ein Tisch frei bleiben musste so zwischen. Also es wirklich ein Riesenabstand war zwischen den verschiedenen Leuten und der Kellner hatte halt eine Maske auf und dann kamen aber zwei Dudes in diese Kneipe rein und es war quasi kein Tisch mehr frei und er hatte vorher auch so andere Leute weggeschickt und dann hat er gesagt, ja, ihr könnt euch ja zu denen mit an den Tisch setzen und dann hat er die zu uns mit an den Tisch gesetzt, weil die dann den Tisch dann nebenan nicht durften aufgrund der Abstandsregel und das waren auch so zwei Unangenehme, die dann mega auch das Gespräch gesucht haben, wo ich so dachte, Leute, das ist schon dumm, dass ihr jetzt hier mit sitzt und nicht irgendwie nebenan. Und es ist noch dümmer, dass ihr jetzt einen Bock habt, mit uns zu reden. Also keine Ahnung so. Oder? Also das ist eine seltsame Realität, in der man sich bewegt. Aber ich finde, man ist auch im Alltag dann anders. Also man ist dann ja nicht so, dass man dann jedem sagt, nein, geht jetzt weg und ich will das auf keinen Fall und weiß ich nicht was.
Also ich muss auch noch mal dazu sagen, um vielleicht das, was ich gerade gesagt habe, zu ergänzen. Die Kinos, die ich hier habe, sind oft auch bei den Filmen, die mich interessieren, ohnehin so leer, dass es wahrscheinlich kaum, also ist, ich habe ja schon oft genug alleine in Vorführungen gesessen und wenn ich dann immer noch alleine in Vorführungen sitzen würde, dann wäre das wahrscheinlich auch kein großes Problem. In Bars war ich noch nicht. Wir haben ja gestern so eine sehr urtypische Landerfahrung um eine Feuerschale rumgesessen und Weinschorle getrunken. Also das ist dann, Bars sind es noch nicht hier aktuell.
Ja, zurück zur Feuerschale geht das bei dir. Ja. Genau, also auf jeden Fall kann ich das gut verstehen und ich finde es immer nervig, also was jetzt er hier geschrieben hat und finde es immer nervig, dass wenn man so das Gefühl hat, man ist seinem Chef da so ausgeliefert und hoffentlich macht er die richtigen Sachen und man muss da jetzt hin und man muss das machen und man muss dann irgendwie Karten abreißen und so weiter. Wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass diese Grundangst, die am Anfang viel war vor Schmierinfektionen, ja scheinbar nicht so krass begründet ist. Aber wenn du natürlich Hunderttausende, nicht so viele, aber halt ganz viele Karten halt da immer so abreißen musst, ist nochmal wieder was anderes und so weiter. Und wenn dann noch so nervige Gäste hast, die sagten, das ist ja eh alles nicht so schlimm und so, das ist natürlich total anstrengend. Aber mal schauen, ob es weitergeht. Für Katzo, also ich habe jetzt, es ist ein bisschen dumm, ich habe quasi so jetzt bei Detektor, ich hatte dann noch so ein paar Moderationsschichten und habe dann aber jetzt quasi so gekündigt und gesagt, ich mach die nicht mehr. Dann haben die direkt so meine Detektor-E-Mail-Adresse irgendwie eingemottet und ich war dann noch mit so ein paar Filmdingens, das war noch von Shots halt so in Kontakt. Deswegen habe ich jetzt neulich mal Yannick gefragt, was kommt eigentlich jetzt so, weil ich das an die neue gerade nicht kriege. Aber was ich jetzt so erfahren habe, ist, dass so Mitte Juni ja wieder so ein paar Sachen starten sollen. Und das sind aber alles nicht so die super interessanten Geschichten und eventuell soll es dann im Juli mit Tenet losgehen? Ich sehe das eigentlich nicht.
Du merkst,
ich sehe eigentlich nicht, dass ich das so schnell umstellen wird, dass die Leute denen zeigen. Ich tippe mal, den schiebt man noch nach hinten. Ne?
Du merkst, finde ich, gerade an den Pressemitteilungen, dass jeder auf diesen Boom hofft. In jeder Mail steht der erste Film, der mit der Öffnung der Kinos erscheint. Also jeder versucht gerade so daraus Profit zu schlagen und da so eine Welle mitzureiten. Und in jeder Mail steht dann aber auch ein anderes Datum. Also es ist, glaube ich, gerade eine Phase vor allen Dingen von Konfusion und so eine Gleichzeitigkeit von alle wollen dahin, aber die wollen auch nicht eben die Woche zu früh, dass sie halt eben nicht erscheinen können und so. Also ich glaube, das ist gerade halt mit sehr viel Unsicherheit und Unklarheit verbunden. Also ich glaube, da darf man auch auf die Pressemitteilungen, die gerade rumgehen, nicht so viel geben.
Ich finde auch witzig, in was für einem komischen Marketing-Limbus die sich gerade befinden. Also die haben ja ganz viele Filme und die sind schon betrailert und beworben und sollten alle schon kommen und jetzt ist so Pause. Mhm. Und dass die Leute dann halt noch Bock haben, sich irgendwie Wonder Woman anzuschauen oder sowas, glaube ich schon. Aber bei so anderen Sachen frage ich mich dann so, ob hier Tale of Three Sisters oder was von der Berlinale 2019, ob das halt noch jemanden juckt, jetzt je länger das immer so verschoben wird.
Der Alper-Film, ja.
Gespannt, ja genau, was dann da so passiert. Es gab noch andere Fragen aus so einer ähnlichen Richtung und zwar eigentlich, wie gehen wir an Filmkritik ran, wenn wir einen Film gucken? Robin hat gefragt, macht ihr euch Notizen, während ihr einen Film schaut, falls ihr danach eine Kritik schreibt oder einen Podcast aufnehmt oder macht ihr das aus dem Gedächtnis? Ich mache Notizen. Ich glaube, es ist, also mein Gedächtnis ist erstmal nicht so super. Also ich bin dann oft so ein Wust an Eindrücken, nachdem ich einen Film gesehen habe, aber weiß da manchmal gar nicht so richtig. Ich finde, gerade für Kritiken eignet es sich, Zitate oder sowas mitzuschreiben, wenn die besonders stark waren, damit man sich an die noch erinnern kann und so die grobe Struktur und was einem halt so einfällt irgendwie, während man das macht. Also ich halte das schon für wichtig. Man muss da jetzt nicht ein komplette 5 DIN A4 Seiten vollschreiben und nicht mehr auf den Film achten, aber ich halte das für hilfreich und sehe auch, dass es eigentlich viele Kritikerinnen und Kritiker auch machen im Kino. Man muss halt so ein bisschen im Dunkeln dann halt so schreiben, ne? Und guckt sich dann immer diesen verkrickelten Zettel an und weiß manchmal auch nicht mehr genau, was man sich da gedacht hat. Ja,
ja, das ist so hieroglyphenartig ganz oft. Man also versucht, das zu entschlüsseln. Ja, ich mache auch tatsächlich Notizen, aber was ich merke, ich benutze die auch wirklich sehr selten. Normalerweise weiß ich ja, dass ich darüber schreiben werde und beginne dann irgendwie auf so eine komische Weise auch schon während dem Schauen mit dem Schreiben, also so Formulierungen und Sätze und Einstiege und Abschlüsse und so bilden sich mir bei mir gerade oft schon während dem Schreiben. Und was du beschreibst, ist bei mir auch ähnlich. Die Kritiken, die Notizen, die ich habe, das sind dann oft Zitate, das sind dann oft Bilder oder Schnitte. Manchmal mache ich mir auch kleine Zeichnungen, um halt irgendwie Einstellungen im Kopf zu behalten. Also so ist die aufgebaut, so verdeckt dieser Mensch den anderen, um diesen Effekt zu haben. Das ist dann auch eher so auf Strichmännchen-Level logischerweise, aber so kleine Zeichnungen sind bei mir auch immer mit drin oder so Flowchart, so diese Handlung führt zu dieser Handlung, führt zu dieser Handlung, aber ich schreibe sehr viel mehr auf, als ich wirklich benutze.
Ja, man kann danach manchmal so ein bisschen ablesen, wie sich so die eigene Einstellung zu dem Film verändert hat, ne? Weil man geht ja in so einen Film rein, weiß noch nicht, was einen erwartet und findet das dann so und hat dann am Ende natürlich aber, nachdem man das Ende gesehen hat, auf das alles hinausläuft, eine ganz andere Meinung manchmal zu dem, was man davor gesehen hat. Und das ist manchmal ganz schön, so ein Mini-Protokoll der Erlebnisse danach sehen zu können, wie man da so drauf geschaut hat. Sebastian hat gefragt, habt ihr bestimmte Strategien, wie ihr einen Film schaut? Was ich damit meine ist, legt ihr ein bestimmtes Schema an, nachdem ihr einen Film analysiert, während er läuft, oder lasst ihr ihn auf euch wirken und rekonstruiert die verschiedenen Ebenen im Nachgang? Wie machst du das?
Ja, zweiteres. Also ich glaube tatsächlich, dass Kino für mich oder Kinokritik für mich meist so ein Intellektualisieren und Rationalisieren des ursprünglichen Affekts ist. Das ist sicher eine Diskussion, die durch die Filmwissenschaft und durch die Filmkritik sich schon lange zieht. Wie lange darf man und wie sehr darf man mit einem Film mitgehen, sich tatsächlich verführen lassen? Aber ich glaube, da das eben so in das Medium eingeschrieben ist, dass das so wichtiger Bestandteil des Ganzen ist, dass sich da bewusst gegenstemmen gegen alles und nicht in irgendeiner Form mit dem Ganzen mitgehen und dann im Ursprung und im Nachhinein gucken, was ist da mit mir passiert, das ist auch gar nicht so furchtbar zielführend. Also wenn ich mir angucke, was es da so gibt, so Leute mit Spreadsheets oder bestimmten Tabellen oder David Bordwell, der seinen Klicker für die Schnittfrequenz hat und sowas, das finde ich dann oft fast so ein bisschen albern, weil es so ein Scientismus ist, weil es so der Versuch ist, eine Wissenschaftlichkeit vorzuschützen, die eigentlich gar nicht da ist. Also ich glaube, das meiste kommt eh im Nachhinein. Das heißt nicht, dass man sich plump jedem Film komplett ergeben muss, dass man, also das heißt natürlich auch nicht, dass man im Film nicht Widerstand leisten darf, dass man nicht sagen darf, so diese Empfindung, diese Manipulation möchte ich nicht mitgehen, aber ich glaube, Kritik und Einordnung findet erst im Nachhinein mit dem Blick auf das ganze Werk, auf den vollendeten Film eben statt.
Ich habe früher mal irgendwann angefangen, als wir den Pencast noch hatten, so mir so Dokumente vorzuschreiben, in dem ich so alle möglichen Sachen so mal
so Schnittkamera hatte, irgendwie oder die, was.
Genau, also alles mal so aufgelistet hatte, einfach hauptsächlich, um mich daran zu erinnern, dass es diese Ebenen alles gibt, weil ich finde, jeder guckt ja Filme anders und ich gucke halt eher, wie wahrscheinlich auch viele Männer, so inhaltlich irgendwie so die Filme, also was ist da drin, ja, was
ist
gesagt,
wofür
steht
das
und sowas.
Ebene.
Ja, und auch so ein bisschen, was dahinter steht, ne? Aber dieses gerade das Formhafte, was da drin steckt, ist oft was ich eher übersehe. Und dann ist es manchmal ganz gut, war das da ganz gut, auf dieses Ding zu gucken, ach ja, wie war eigentlich der Schnitt in dem Film oder was hat eigentlich die Musik gemacht? Nur dann kann es sein, dass man zu so einer Bravo Screen Fun PC Games Kritik kommt, dass man dann anfängt, so ja, also dass man dann sagt, ja, der Schnitt war gut, die Schauspieler waren schlecht, das war toll und sowas.
Und wie ist die Service Hotline? Zu teuer, 4,0.
Ja, genau.
Ach,
genau
die Computerbildspiele war schon super, oder? Das Wertungssystem.
Die Computerbildspiele, das war wirklich
Hammer. Diese komplett aufgedröselte Tabelle, wo jeder Punkt irgendwie 3% der Gesamtnote war. Ich glaube halt, das Problem mit sowas ist, ich sehe nicht, dass das schädlich ist. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass man so einen breiteren Blick entwickelt, gerade wenn man sich von dem reinen Narrativen lösen will. Aber ich denke, man kann nicht jedem Film mit dem gleichen Katalog begegnen, weil jeder Film ja auch unterschiedliche Schwerpunkte setzt und für manchen Film ist es dann halt wichtiger, auf den Schnitt zu achten. Und dann gibt's ja auch Filme, die eben keinen Schnitt haben. Da achtet man logischerweise nicht im selben Maßen darauf, wie die Einzelbilder miteinander verbunden sind. Und ich glaube, das spiegelt sich ja auch in Kritiken wieder. Ich denke, man kann eine Kritik allein über die Bilder eines Films schreiben oder allein über die Story oder allein über die Kostüme, und das kann auch immer zielführend sein. Also ich glaube, wichtig ist, dass man da einen Zugang findet, mit dem man irgendwas Interessantes, Gewinnbringendes und Kluges über den Film zu sagen hat, das eben den Zuschauer in irgendeiner Form halt, ja, dem eine neue Perspektive auf diesen Film ermöglicht. Und das kann durch Kataloge passieren, aber das kann auch Versteifung auf irgendein Einzelkriterium sein.
Da sprichst du genau das an, was ich auch noch gesagt hätte. Also die Frage, die so ein bisschen immer auch darüber steht, ist dann halt an dem einzelnen Film, was will der Film eigentlich, was macht er mit mir, was ist das Neue und auch, was kann ich Neues vielleicht auch dazu sagen, denn Kritik sollte, finde ich, immer etwas irgendwie Neues und Interessantes machen, aber Kritik ist eben auch immer begrenzt. Also wenn ich jetzt versuche, ein komplettes Buch darüber zu schreiben, dann kann ich natürlich in jede dieser Ebenen reingehen und das alles für mich beschreiben. Aber wenn ich das Gefühl habe, hauptsächlich geht es in diesem Film um die Rolle der Frau in der Gesellschaft und ob da jetzt, wie jetzt genau die Schnittbilder waren und sowas, ist jetzt vielleicht für das, was ich sagen will, überhaupt nicht so interessant, dann ist es halt sinnvoll, da mit einem anderen Ansatz reinzugehen. Und meistens sitze ich danach da und überlege, was sind denn so die großen Dinge, die ich für interessant halte, und habe ich da auch zum Beispiel noch Nachholbedarf? Sollte ich vielleicht dazu noch mal was lesen? Was gibt's da für Theorien? Wie ist das eigentlich? Bildet der Film die ab oder ist er gerade dagegen? Ist er vielleicht deswegen interessant, weil er einen anderen Blick irgendwie darauf wirft. So, also das ist eher so mein Ding, dass ich danach, also mich versuche davon zu lösen, war das jetzt alles besonders spannend oder besonders cool, sondern was halte ich für das Erwähnenswerteste eigentlich da drin und wie kann man das anfüttern und wie kann man das dann aber auch kritisieren. Und deswegen denke ich auch, kann man da nicht immer so ein Schema anlegen, aber es kann gut sein, einen Katalog zu haben, um überhaupt Sachen zu sehen, ne? Aber es kann auch so ein Katalog sein, der sagt, was ist denn das für historische Setting oder sowas? Also man vergisst halt manchmal einfach Sachen. Oder auch so, was hat der Regisseur, die Regisseurin vorher gemacht? So, woher kommt das vielleicht und so weiter? In welchen Trend reiht er sich ein oder sowas? Aber das, man ist ja nicht, also du hast ja auch, ich habe das ja bei euch auf der Berlinale gesehen, auch gar nicht immer die Zeit. Also manchmal gehst du ja dann raus und musst das dann direkt schreiben. So, deswegen kannst du ja dann nämlich immer einen riesigen Rechercheaufwand auch überhaupt betreiben dazu. So, nur ich würde sagen, wenn man sehr, sehr viel Zeit hat und sehr, sehr genau sein will, dann wäre es gut, verschiedene Kriterien zu haben. Aber sonst ist es erstmal wichtig zu verstehen, was hat das mit mir gemacht und was ist das Besondere halt daran, ja. Oder gerade das sehr Unbesondere.
Ich denke halt, es ist immer nützlich, eine Grundhaltung zu haben. Also man muss sich, wenn man tatsächlich Filmkritik in irgendeiner Form betreiben will, irgendwann darüber im Klaren sein, wer beeinflusst mich, woher komme ich, was ist meine Grundhaltung zum Film, was will ich, was sind meine ästhetischen Kategorien, und ich glaube, das verhindert dann, dass man zu sehr in die Beliebigkeit abrutscht oder auch, dass man so einen Starrsinn entwickelt, denn ich glaube, gerade wenn man sich seiner Kriterien nicht bewusst ist, setzt man sie umso dogmatischer, umso starrer um, und dann passieren so Sachen, dass immer genau das, was man ohnehin weiß und wusste, was man ideologisch ohnehin schon als Überzeugung hatte, sich in jedem Film widerspiegelt. Also gerade wenn man nicht die eigenen Kriterien und die eigenen Perspektiven reflektiert, entwickelt sich dann eben halt, ja, so eine reine Projektion auf den Film. Also ich glaube, die das am meisten bemängeln, sind oft die, bei denen das am stärksten passiert.
Wie meinst du das?
Naja, genau das. Leute, die immer wieder sagen, hey, du hast so einen starren Blick auf Filme, du hast immer dieselben Kriterien. Das sind oft die Leute, die ihre eigenen Kriterien übersehen und dadurch halt den Film so sehr nur noch so als so ein narzisstisches Selbstbestätigungsprojekt, in dem genau sich das widerspiegelt, was sie ohnehin glauben, dazu entwickelt.
Ja.
Ist das klarer?
Also auf jeden Fall, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also gerade bei natürlich vieler populärer Filmkritik, die so sehr was Emotionales hat, das hat mich gegriffen oder das hat mich nicht gegriffen, stellt man dieses Emotionale halt auch dann immer so über alles und übersieht, was vielleicht noch drin ist. Und ich denke immerhin, Filmkritik ist halt auch immer so eine Art von Fiktion, weil es gibt halt nicht so richtig, also erstmal ist es eine Argumentation, man findet Argumente dafür, warum etwas gelungen ist oder nicht gelungen ist, und das sind aber keine objektiven Kriterien, die man tatsächlich irgendwo finden kann. Also selbst wenn man sagt, ja, es wäre schon gut, wenn die Schauspieler gut wären, das ist ja die große große Frage, was ist überhaupt gutes Schauspiel? Also jeder kommt natürlich auch mit anderen Kriterien da an und es ist interessant, eben diese Argumentation zu entwickeln, aber es gibt halt keinen objektiven Rahmen, nach dem man das irgendwie machen kann. Und sonst müssen es ja auch Menschen nicht machen, sonst könnten es ja auch Maschinen für uns schreiben, wäre aber vielleicht auch ganz interessant.
Oder gibt's was heißt, schon ich glaube, es ist schon, es muss ein Ziel sein, immer nach objektiven Kriterien zu suchen, gemeinsam in sowas Intersubjektivem, aber ich glaube, es bleibt natürlich halt immer eine Lücke, es bleibt immer ein Rest des Subjektiven, egal wie sehr man versucht, den zu verdrängen.
Ja. Lukas hat uns gefragt, wie steht ihr zur Autorentheorie und dem gegenübergestellt zum Tod des Autors? Also, wie wichtig sind euch RegisseurInnen für das Verständnis eines Werkes oder ist das Werk schlauer als der, die AutorInnen? Vor allem auch eben im Kontext der Spezialfolgen, in der ihr euch ja dem ganzen Werk eines Regisseurs, einer Regisseurin widmet. Ist eine große Frage, aber ich fand es interessant, dass die hier nochmal so aufgeworfen wird, weil ich gar nicht so eine sofortige Antwort irgendwie darauf hatte, als ich darüber nachgedacht habe. Ich habe so ein bisschen verstanden, du weißt ja bestimmt mehr und kannst es mehr ausführen, aber dass die Autoren, also das ist ja schon in der Literaturwissenschaft schon älter und in der Filmwissenschaft kommt oder auch in der Filmkritik kommt das ja erst so ein bisschen später,
40er,
so jedes Cinema und sowas, wo die dann, wo quasi oft dann so gesagt, also wo ja das ursprünglich was Ermächtigendes haben sollte, dass man sagt, Filme sind auch Kunst und werden von Künstlern gemacht, um die so ein bisschen auch zu erheben und zu sagen, das sind nicht irgendwelche Schergen der Studios, sondern da ist ein Wille dahinter und das sind Leute, bei denen erkennen wir verschiedene Merkmale, wir erkennen so eine ganz eigene Handschrift, das sind halt unsere großen Künstler, das sind unsere großen Idole und deswegen ist es wichtig halt, die zu suchen in diesen Sachen drin und später bei der Theorie vom Tod des Autors sagt man oder will man wiederum, glaube ich, eher die Lesenden und die Kritiker ermächtigen und sagen, nein, aber Film ist ja eigentlich viel mehr als nur das, wir haben uns darauf so versteift und das nur so begriffen und deswegen ist es wichtig, dass der Film für sich allein steht und wir da alleine rauslesen können, was der Film will und ich würde sagen, das stimmt und ich finde das auch normalerweise interessanter, diesen Blickwinkel, aber ich denke auch hier stellt sich so ein bisschen die Frage, welche Frage habe ich überhaupt an einen Film, also es wäre auch wieder so diese Sache, will ich ein ganzes Buch darüber schreiben, will ich ihn in seiner Gänze ergründen, dann komme ich irgendwann um den Autor, die Autorin nicht herum, wenn es sowas überhaupt gibt, weil das ist ja auch die Frage, wie viel genau ist dann jetzt von Sam Mendes in Skyfall drin und was hat Roger Deakins eigentlich gemacht und wer ist denn überhaupt genau der Autor, die Autorin? Das ist natürlich so ein bisschen eine Krücke, weil fast nie jemand wirklich carte blanche hat und komplett machen kann, was er will und umsetzen kann, was er will, weil er immerhin auch in einem Team arbeitet. Das heißt, es werden auch immer Leute halt ausgeblendet, die da nicht dahinter stehen. Ich denke nur, dass es für das Verständnis des Films, damit es ganzheitlich ist, halt schon wichtig ist zu wissen, wer hat den Film gemacht und was hat er noch gemacht und was sind immer so die Themen, die da irgendwie verhandelt werden, so was ist da irgendwie drin. Aber das nur darauf zu fokussieren, halte ich wieder für nicht sonderlich gewinnbringend, weil man sich dann eigentlich beschneidet in der Vielfältigkeit, wie man über so ein Werk sprechen kann, ja.
Ja, ich glaube, was bei dir schon ausklingt, was man da raushört, ist, man muss ja erstmal konstatieren, die Auteurtheorie oder die Politik des Auteurs, das war ja gerade im Filmbereich erstmal eigentlich keine klassische Theorie. Das hat Andrew Sarris in den USA erst dazu gemacht mit der Author Theory. Die hat gewonnen. Die dominiert unsere Filmbesprechung, die dominiert, wie wir auf das Kino blicken. Wenn wir jetzt gerade gestern sehen, dass von Zack Snyder der Snyder Cut erschienen ist, dann ist das nochmal für mich ein Symbol dafür. Die Auteurtheorie mit allem, was dazugehört, im Positiven wie im Negativen, hat gewonnen und ist der dominante Blick, den wir auf alles haben. So die großen antikritischen, also die Anti-Auteur-Theory-Bücher, wenn wir zum Beispiel an Pauline Kael, an Raising Kane denken, ihr Buch, in dem sie argumentiert, dass nicht Orson Welles, sondern der Drehbuchautor Mankiewicz der eigentliche Autor dieser Geschichte ist, die sind von der Geschichte beiseite geschoben worden. Also jeder denkt bei Citizen Kane an Orson Welles und sieht ihn als zentralen Gestalter an. Und ich denke, das hat Vor- und Nachteile. Wie du schon beschreibst, beschränkt das den Blick manchmal. Es ist natürlich nicht ganz realistisch, aber ich glaube, das ist in allen Texten, in allen Essays dazu auch enthalten, dass das nur eine Möglichkeit ist, wie du schon beschrieben hast, sich zu ermächtigen, auch den Film erst gerade in dieser Zeit auch als Kunstwerk zu etablieren, also mit Atrüg und dem Kamerastilo, also so eine Nähe zum Roman und dem einzelnen Schöpfer eben zu suchen, also gerade so Ende der 40er, das war, wie du schon beschriebst, so ein ganz wichtiges Instrument, um Film überhaupt auch bei einer bürgerlichen Mitte so als Kunstwerk anerkannt werden zu lassen. Und die Nachteile hast du ja, glaube ich, auch schon in Teilen erwähnt. Ich auch. Es ist mittlerweile, ist ein Autor auch eine Marke halt, ist ein kommerzielles Mittel. Also man schaut irgendwie den neuen Film von dem und dem und deshalb guckt man den an, statt irgendwie, ich schaue einen Film über dieses Thema oder einen Film dieses Genres oder ich schaue diesen Film, weil Kritiker gesagt haben, dass er gut ist. Und das führt natürlich auch zu vielen dieser Diskussionen, die wir in den letzten Jahren geführt haben, zu einer bestimmten Vorstellung von Genie, von dem Einzelgenie, das halt eben so dieses eigentlich kollaborative Kunstwerk dominiert, das dann auch ja vieles tun darf, wenn man an so MeToo-Debatten oder halt Geniekult im Allgemeinen denkt, die vielleicht normalerweise nicht zulässig wären, weil es muss ja das große, alles verändernde Kunstwerk entstehen. Deshalb darf dann, was weiß ich, Werner Herzog auch hunderte von Indios halt irgendwie einspannen, um halt sein Schiff über den Berg zu ziehen oder so. Und dann ist es aber eine Geschichte über eine Einzelperson, die das eigentlich macht. Aber na gut, da liegt natürlich auch noch eine Reflexion im Film, aber nur um ein Beispiel dafür zu bringen. Und ja, wie schon gesagt, ich glaube, man muss konstatieren, es hat sich halt eben durchgesetzt. Es ist eine Möglichkeit, die hilft. Und ich habe auch das Gefühl, wir haben ja immer so Wellen des Auf und Abs führen.
Ich habe das Gefühl, um jetzt mal, dass du der sehr doll eigentlich nachhängst. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn wir podcasten, auch früh schon, dass du, also wenn ich dich frage, wie fandst du Film XY, dann hast
Ach,
du
die
gesagt,
anderen
ja, ich
mochte
liebe
ich
ja
ja
eh
auch
die Filme
nicht.
von Tsai Ming-Yang. Also das sagst du ganz, also dass du ganz oft, also du sehr, also so ein sehr katalogisches Wissen hast und immer genau weißt eigentlich und meistens auch die anderen auch gesehen hattest, also auch bei Regisseuren und Regisseurinnen, die mir gar nichts gesagt haben, hatte ich dann das Gefühl, ach krass, du hast natürlich auch Kurzfilme gesehen und so weiter. So. Ich habe das Gefühl, du bist sehr interessiert auch daran, so an dem
Nee,
Schaffen
klar.
von diesen Menschen, die Sachen
Und
machen.
weißt du warum? Ich glaube auch, dass wir heute auch die Autortheorie wieder als so eine Art Ermächtigungsmittel haben, aber gegen, nicht vielleicht gegen irgendwie das Unverständnis von einem bürgerlichen Publikum oder so, sondern so gegen das komiteehafte, algorithmische. Also das ist ja das, wo das Kino tendenziell hingeht. Also wir haben Writers' Rooms, die jetzt auch nach und nach ins Kino kommen. Wir haben immer mehr einzelne Faktoren, immer mehr verschiedene Tests vorher. Wir haben sogar stellenweise so biologische Versuche, an welchen Stellen von einem Film reagiert das Publikum mit Herzschlag. Und das heißt, man findet immer mehr Möglichkeiten, technisch wie werbetechnisch wie wissenschaftlich, um so den Autor, der das Werk schafft, beiseite zu bringen. Und gleichzeitig haben wir dann auch ein Publikum, das den Autor in Teilen beseitigen will, indem es den Film selber nochmal neu zusammenschneidet, verändert oder auf eigene Weise interpretiert mit Fankultur. Also wir haben da ja auch irgendwie ein breites Arbeiten zu der Frage, was machen Fans nachher mit einem Werk, wie viel bleibt von dem, was der Künstler will, noch übrig. Und ich habe heute oft das Gefühl, ich möchte so den persönlichen Ausdruck, das Wirken des einzelnen Menschen gegen so diese türmenden Kräfte, die ihm gegenüberstehen, doch in irgendeiner Form, auch wenn das utopisch ist, sicher in Teilen verteidigen. Und deshalb mich faszinieren halt einzelne Menschen, denen ich begegne, denen ich auch, die mich auch begleiten in irgendeiner Form, die ich immer wieder aufs Neue befragen kann, mit denen ich im Austausch stehe. Das ist für mich als Kritiker ein nützliches Instrument und auch etwas, das mir halt Freude bereitet. Also ich glaube, die Auteurtheorie, vielleicht hast du das gerade da auch mit durchklingen lassen, ist auch etwas, das Lust bereitet, das Freude bereitet, wenn ich merke, ah, hier hat er sich auf neue Weise seinem Standardthema entwickelt, da kulminiert das alles, da kommen zwei Entwicklungen von ihm zusammen. Also es macht Spaß, Leuten über lange Zeit zu begleiten. Das hat ja auch sicher so eine parasoziale Qualität. Man fühlt sich manchen Künstlern, die einen stark beeinflussen, deren Werke einem oft im Alltag auch irgendwie so als Zugang zu bestimmten Dingen dienen, auch in irgendeiner Form verbunden. Also das heißt, man hat ja auch eine Form von Investition in eine gewisse Kunst, in Kunstwerke, die eben was zurückgibt, die sich auf Dauer dann eben auszahlt. Und ich glaube, dieses Instrument des Auteurs als etwas, das Lust bringt, das ist halt eben für mich, der in irgendeiner Form ja auch immer wieder da zurückkommt, dass ich wahrscheinlich was Cinephiles in mir trage, für den das extrem wertvoll ist.
Ganz wahrscheinlich. Hab ich auch ein leichtes Gefühl, ja. Dass da ein leichter Cinephiler noch irgendwo steckt.
Er verbirgt sich hinter manchem, aber ja.
Naja, du sprichst da aber auch an, dass es fast was Politisches hat heute, weil wir, glaube ich, das Gefühl haben, dass wir das auch mehr wieder wollen, dass einzelne Personen mehr so ihre Geister auf die Leinwand irgendwie bringen können. Dass wir das Gefühl haben, wir lechzen auch so nach diesen, auch wenn die Leute jetzt sagen, sprecht mal über Tarkovsky, bei der David Lynch oder sowas, ne? Dass man so das Gefühl hat, ah, da gibt's welche und vielleicht waren dann zwei Filme schlecht, aber dann sind sie wieder gekommen, so, dann hatten sie das irgendwie für sich gebannt und können irgendwie weitermachen. Und so hat man jetzt das Gefühl, jemand hat irgendwie eine gute Idee, hat einen Film gemacht, dann macht er einen Marvel-Blockbuster und wenn er Glück hat, kann er sich dann nochmal so ein bisschen wieder rauswinden und ist so bekannt geworden, dass er wieder viel machen darf oder scheint total verbrannt zu sein, wie Joss Whedon oder sowas, von dem man wenig hört heutzutage.
Ja, gut, da vermisse also, ich das aber nichts. Halt auch so.
Ja, aber es ist trotzdem sowas, dass man irgendwie merkt, wir wollen das, glaube ich, auch, weil wir schon das Gefühl haben, dass doch zu viele Köche den Brei verderben irgendwann. Und gerade die, wenn die Studios halt noch ordentlich mit drin rumrühren und man das Gefühl hat, wir müssen das für so viele Menschen wie möglich gutierbar machen. Und deswegen merkt man manchmal bei so Filmen, auch bei natürlich Klassikern, dass das manchmal viel roher ist, dass die Emotionen viel düsterer sind, dass da noch ganz andere Sachen drin sind, die halt sonst glatt gebügelt werden. Und ich glaube, deswegen hat das so eine leichte politische Komponente nur.
Eins.
Und da wäre ja der Gegenpunkt, wäre ja so, ja, wer Wolfgang, der quasi das ja fast gar nicht macht. Und ich mag das auch. Also ich mag auch eben, sich davon dann zu trennen und zu sagen, was ist hier eigentlich drin? Scheiß mal drauf, was der dachte, der das gemacht hat. Aber ich denke, wenn wir jetzt einen Podcast drüber machen zum Beispiel, wäre für mich auch wieder die Frage, was finde ich interessanter? Also worüber finde ich persönlich interessanter zu reden? Ist es jetzt interessant zu sagen, dass das der neue Film von Zack Snyder ist? Oder ist es vielleicht eher interessanter, etwas anderes da halt irgendwie drauf zu werfen? Und dann gehe ich eher so in diese Richtung. Ich würde sagen, man sollte das auf jeden Fall nicht ausblenden. Es macht Spaß und wir wollen, glaube ich, auch mehr, dass das öfter wieder passiert, aber gleichzeitig ist es nicht so das Nonplusultra, nachdem man jeden Film messen muss. Und ich finde auch, dass es so eine Art von Gatekeeping hat, dass es so ein bisschen manchmal sagt, du kannst es erst verstehen, wenn du die 6 anderen Filme von ihm gesehen hast. Und so funktioniert Kino ja nicht. Also du kriegst ja nicht das Booklet damit dahin, sondern man kann sich auch so von einem Film affizieren lassen und kritisch damit auseinandersetzen, ohne das alles zu wissen und die Biografie gelesen haben zu müssen.
Es ist ein super komplexer Begriff mit super viel Für und Wider. Wenn du dir das anguckst, jemand wie Roland Barthes, den Tod des Autors, der richtete sich ja vor allen Dingen eine spezifische Dominanz in der Kritik seiner Zeit, nämlich so Biografismus. Man fing an, dem ist das in seiner Kindheit passiert.
Also habe ich in der Schule so gehasst und ich glaube viele auch, also wenn nur auf diese Richtung ging.
Genau, also der ist da mal geschlagen worden und deshalb sind da immer böse Vaterfiguren und so. Das ist ja auch reduktionistisch. Also ich glaube, es ist halt ein Werkzeug unter vielen, wie du das gerade schon andeutest. Das ist ein Zugang unter vielen, aber wie ich schon beschreibe, es gibt diese Für- und Widerwellen, dann irgendwie halt, ja, wie gesagt, bei Foucault diese Autorenfunktion, so das Lösen davon ja auch in Teilen und das Weiterführen von Roland Barthes und dann immer halt eben auf der anderen Seite auch eine, finde ich, sehr berechtigte feministische Kritik, die zuerst sagt, hey, ihr etabliert ja die großen Autoren, aber das sind irgendwie aus komischen Zufällen nie Frauen, weil ihr irgendwie halt so die Cahiers du Cinéma-Kritiker seid, die auf einmal halt so amerikanische Dudes cool finden, so Howard Hawks und Hitchcock und so, aber zufällig keine Frauen. Und dann, gerade als dann die weiblichen Regisseure vielleicht präsent werden in den 60ern, 70ern, auch etabliert werden, da beginnt dann auf einmal diese poststrukturelle Welle, die halt sagt so, ja, aber der Autor zählt ja eigentlich nicht. Also ich glaube, dass da auch immer eine andere Frage ist so, die, wer behauptet sich im öffentlichen Raum, wer wird wahrgenommen, wer wird mit diesem auch kommerziell relevanten Siegel des Auteurs halt irgendwie eben bedacht. Also ich denke, da werden wir ja zum Beispiel bei Sofia Coppola auch sprechen, wo ja auch immer die Frage ist, wie sehr ist das einfach nur eine Marke und wie sehr ist sie jemand, der halt Autorenschaft in das Ganze hineinträgt. Und ich glaube, das ist ja auch einfach, so doof das klingt, ein Qualitätskriterium. Und dieses Siegel, da darf man logischerweise drüber diskutieren. Aber ja, du hast recht, man darf nicht überdeterminieren, das hat der gesagt, also ist das dumm, das hat der gesagt, also ist das richtig. Das gilt ja, glaube ich, auch für Identitätsfragen oder so. Sowas. Das ist nicht irrelevant, aber es darf halt nie das alleinige Kriterium für etwas sein.
Da würde mich interessieren, ich weiß, das ist eine riesen kontrovers diskutierte Frage, aber wie stehst du denn von dieser Trennung, also von Künstler und Werk, dass gerade bei politischen Sachen, wenn wir jetzt merken, diese Menschen haben schlimme Sachen getan, aber die Filme kommen ins Kino, würdest du sagen, man muss das immer trennen oder man kann das trennen oder es gibt da verschiedene Zugänge, wie gehst du so damit um?
Naja, ich finde, es gibt da ja zwei Ansätze, die mir beide nicht behagen. Zum einen das komplette Freisprechen, das automatische Verweisen auf, ja, das ist Lard Polat und wir müssen, das darf auf keinen Fall etabliert sein in der Welt und gleichzeitig auch das, ja, schon wieder so ein Überdeterminieren über, okay, das ist ein schlechter Mensch, also sind alle Sachen, die der macht, schlecht. Ich liebe viele Filme von ganz offensichtlich schlechten Menschen und ich hasse viele Filme von wahnsinnig sicher guten Menschen, mit denen ich mich gut verstehen würde. Und ich glaube, dass halt diese vollkommene Trennung nie möglich ist. Das spielt immer in irgendeiner Form damit rein. Und wenn es so merkwürdig dialektisch darin ist, dass man das versucht, so stark wie möglich auszublenden. Und oft sind es ja gerade die, Kritiker angehen, man dürfe das nicht verbinden, die da besonders stark nicht trennen können. Also ich fand, es gab da von Johannes Franzen, so ein Literaturkritiker, einen sehr interessanten Text damals um Michael Jackson, wo dann die Fans, die sagten, man müsse da Kunst und Werk trennen könnten, nicht trennen konnten, weil sie so sehr darauf bestanden, ihn freizusprechen und seine Kunst nur genießen konnten, wenn dieser Freispruch im Raum stand. Und ich glaube, das ist halt etwas, das, also es passiert ja immer automatisch, dass Kunst auch nochmal in anderer Form in einem öffentlichen Raum diskutiert worden ist. Und es ist, glaube ich, immer wünschenswert, die Kunst gegen manche allzu kunstfeindliche, allzu plumpe Vorstöße zu schützen, aber man darf auch seine Augen nicht verschließen vor Produktionsbedingungen und dem, was da außenrum passiert. Das ist ja auch schon bei Godard so, nicht politische Filme machen, sondern Filme politisch machen. Produktionsbedingungen und den Kontext, in dem Filme stehen, eben auch ins Auge nehmen. Und das ist halt eben wahnsinnig relevant. Also ich meine, da gibt's keine Patentantwort und ich denke, das ist halt auch so doof, das klingt, von Fall zu entscheiden. Ich weiß, was ich gucken möchte und was nicht.
Ich denke das auch. Also ich denke, man muss es schon in gewisser Weise trennen dürfen. Also weil eben auch Autorentheorie kann gerne so ein Teil der Kritik sein, aber nicht der alleinige so. Es muss auch für sich stehen können, das Werk. Es muss besprechbar sein. Und ich finde, es muss gerade der Filmkritik auch irgendwie möglich sein, über diese Filme zu sprechen, Woody Allen-Film zu besprechen, Polanski-Film zu besprechen und so weiter und so fort. Ich finde gleichzeitig auch, man muss die Möglichkeit auch bekommen, es nicht trennen zu wollen. Wenn Leute das Gefühl haben, so, ich kann diese Musik nicht mehr hören, ich möchte das nicht mehr, ich möchte mich damit nicht beschäftigen, finde ich das auch auf eine Art in Ordnung. Ich denke halt, der schwierigste Punkt an dieser ganzen Geschichte ist so ein bisschen, was habe ich überhaupt für Auswirkungen auf dann diese tatsächliche Person? Also wenn es jetzt eine Person ist, die wirklich Furchtbares getan hat, die noch lebt und die auch noch Geld damit verdient, dann ist halt wirklich die Frage, so soll ich eine Kinokarte lösen zum Beispiel, wenn ich dann weiß, dass mein Geld direkt bei dieser anderen Person in der Tasche landet. Das ist natürlich so, dass Leute wie R. Kelly oder sowas ultra reich sind so und wahrscheinlich egal ist, ob ich dann Ignition Remix auf Spotify streame oder nicht, aber trotzdem kommt da ja irgendwas an. Deswegen denke ich, diese finanzielle Sache so, wenn man auch das Gefühl hat, es ist auch auf jeden Fall klar, dass es so ist. Man weiß ja auch, bei manchen ist es ja auch nicht ganz klar, ist es nicht strafrechtlich verfolgt, ist auch diese andere Ebene so. Womit ich ein bisschen Probleme habe, ist dieser Gedanke des Platformings, also eine Plattform bieten. Wir haben das ja auch ganz viel mit der AfD gehabt. So soll man die Leute in die Talkshows einladen. Da wird das ja diffiziler auch in der journalistischen Arbeit, dass man schon zum Beispiel auch jetzt mit den Hygienedemos das Gefühl hat, da darf jetzt nicht Attila Hildmann bei Anne Will sitzen und das alles erzählen, so, sondern dann sitzt halt da jemand anders, der das dekonstruiert oder der sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt hat und so weiter. Ich denke nur, in der Filmkritik sollte es schon möglich sein, diese Werke zu besprechen, ohne dass man direkt den Vorwurf bekommt, man bietet diesen Menschen hier eine Bühne, denn ich finde es schon interessant, sich halt mit deren Werken auch auseinanderzusetzen. Ob jetzt Verleiher sowas ins Kino bringen sollen, da würde ich auch sagen, das ist fragwürdig halt, also dass dann damit Geld zu verdienen, wenn wirklich klar ist, dass es Verbrecher sind, ja genau, aber das ist halt genau so ein bisschen schwierig, weil manchmal wird immer gesagt, du bietest jemandem eine Plattform, weil man einen Tweet abgesetzt hat und sowas und diese Art des Plattformings so finde ich schon schwierig, das Gefühl zu haben, dass jede Äußerung und jeder Gedanke und jedes Befassen sofort bedeutet, man supportet auch etwas, so dass da gehe ich dann nicht so ganz mit.
Nein, also ich muss auch sagen, auch wenn ich das vielleicht ungern zugebe, dass ich manchmal auch das, was gerade déclassé wird, was marginalisiert wird, gerade dadurch irgendwie spannender finde, dass ich auch oft eine Faszination gerade mit, keine Ahnung, einem Marquis de Sade oder so hab, gerade weil das eben so abseitig ist, weil das solche Grenzgänge sind und da hast du natürlich auch recht, das muss jeder für sich selbst verantworten auf einer Ebene von Konsum, von Unterstützung und was so Platforming-Fragen angeht, denke ich, ja, da kann man drüber streiten, aber man hat natürlich auch, gerade wenn man sich eine politische Linke anguckt, so seit den 60er, 70er Jahren, so fast eine Konzentration auf so einen kulturellen Raum und da würde ich dann auch sagen, es ist schon wichtig, das auch in Teilen halt eben eher als Überbau zu begreifen und gerade auch, was solche größeren Fragen immer angeht, vielleicht immer so in der Tendenz zumindest auch mal wieder in Teilen zum Materiellen halt zurückzukehren. Also da sehe ich aktuell jetzt noch kein Risiko, dass das überdominant ist, außer man liest irgendwie so die ganz absurden Sachen in den Bahamas oder in ähnlichen Publikationen halt. Also das ist ja, ich finde, das ist aktuell so stark am Rand, dass es da auch kein Schaden entsteht. Also wenn man das vielleicht ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellt und sich auch mehr solche ökonomischen Fragen stellt halt.
Wir haben neulich ja mitbekommen, dass diese ganzen Filme aus diesem DAO-Projekt, DAO Natascha und DAO, wie hieß der andere, der auf der Berlinale hieß?
Degeneration.
Degeneration, genau, die liefen ja beide da. Das war ja dieses riesige Projekt, wo unter sehr, sehr fragwürdigen Bedingungen halt Menschen quasi gelebt haben und dann wurde das alles abgefilmt und so weiter. Die kommen jetzt alle raus. Die haben so ein eigenes Streaming-Portal jetzt eröffnet. Man kann da Geld zahlen und sich die angucken. Und ich finde das irgendwie ja immer noch auf jeden Fall faszinierend, diese ganze Geschichte. Schaust du dir das an?
Ich denke,
früher. Und zahlst du $3 dafür?
Ich denke, früher oder später werde ich das machen. Und sagen wir es mal so, wenn wir jetzt uns die ökonomische Frage stellen, das Scheitern scheint schon stattgefunden zu haben. Der Plan war ja ursprünglich, das über Festivals nach und nach zu verbreiten, Kinostarts zu haben. Und scheinbar scheinen ja die Verleiher da kein Interesse gehabt zu haben. Sonst würde da nicht wenige Monate danach eine Internetseite entstanden. Sicher hat da auch Corona mit reingespielt. Aber ich glaube, das wird sich schon nicht mehr refinanzieren lassen und so. Und also ohne jetzt da so, keine Ahnung, aber ich glaube halt, Konsumkritik löst keine massiven Probleme. Die Welt wird nicht dadurch gerettet, dass halt, keine Ahnung, genug Leute recyceln oder sowas. Also jetzt, um nur ein Grundbeispiel zu nehmen, sondern das ist ein Teilaspekt von größeren Fragen, der Teil von einem Umdenken sein kann. Aber es hängt nicht an eben diesen Einzelgesten. Und ich glaube, es ist wichtiger, den großen Rahmen eben ins Auge zu nehmen, als so, ja, das so das Inkrementelle, das Marginale. Und also, ich finde das einfach so spannend, dieses Projekt. Mein Gott, also, wenn man mich dafür canceln möchte oder mich dafür irgendwie schlechter bewerten möchte, dann nehme ich das, glaube ich, ganz gerne in Kauf. Ich muss ja jetzt auch nicht mit diesem Typen schunkeln und, also, sagen wir so, ich fand Natascha scheiße. Ich fand das wahnsinnig öde und ich glaube auch, dass viele von diesen anderen Dingen eher uninteressant sind, aber einfach als Projekt zu dieser lang angelegten Frage nach der Beziehung zwischen Wirklichkeit und Kino, nach Material und Kunst, ist das einfach ein spannender Beitrag, den man wahrscheinlich nicht ignorieren kann.
Ich würde wahrscheinlich schauen, ob man irgendwie einen Pressezugang oder sowas
Das wäre natürlich optimal,
dann
müssen wir
auch wieder schauen. Aber dann ist natürlich auch, man kriegt den ja auch nur, um dann etwas darüber zu machen, so, aber dann könnte man eben sagen, man macht es halt kritisch, also man setzt sich halt kritisch damit auseinander. Fände ich auch interessant, ich weiß noch nicht, ob, wann ich dazu komme, da 80 Stunden oder was das alles ist.
Das ist für mich auch eher die Frage. Also ich meine, ich muss ja jetzt erstmal Sofia Coppola gucken und danach Tarkovsky, also da bin ich auch erstmal beschäftigt.
Ja. Wir haben eine Frage bekommen von einer Person, die nicht genannt werden möchte. Das klingt immer so mysteriös, finde ich so. Will nicht genannt werden. Wer weiß, wer es ist. Vielleicht habe ich selber geschrieben. Für die nächste Mailbag-Folge fände ich interessant, wenn ihr einmal über das Podcast-Phänomen selbst und eure Haltung dazu sprechen würdet. Ich bin sozial sehr gut angebunden, habe viele Freunde und Kontakte und höre gleichzeitig auch sehr viele Podcasts. Diese beiden Sphären haben dabei so gut wie keine Überschneidung, sodass es mir manchmal vorkommt, als führte ich ein geheimes Doppelleben. Ein Host eines amerikanischen Politik-Podcasts, den ich sehr mag, sagt oft, dass die Einsamkeit die definierende Eigenschaft unserer gegenwärtigen Epoche ist und bezeichnet Podcasts in diesem Zusammenhang als Freundschaftssurrogat. Also da ist so ein bisschen die Frage, wie wir dazu stehen. Es kam auch mal eine Frage, die habe ich nicht mehr gefunden. Die war so auch so ein bisschen, wie steht ihr eigentlich dazu? Und würdet ihr euch das eigentlich selbst anhören, was ihr da so macht? Und dazu kann ich sagen, ja, also das ist natürlich, gut, ich muss beim Schnitt sowieso anhören, aber das ist natürlich schon mein Anspruch, dass ich sage, ich möchte natürlich sowas machen, was ich selber gerne auch hören würde. So, ich finde, das ist sowieso ein ganz guter Anspruch an so Sachen, auch wenn man Musik macht oder sowas. Wahrscheinlich will man ja auch was machen, bei dem man selber das Gefühl hat, ich würde das mir anhören, wenn ich es halt nicht wäre, der das macht. Ich finde das Podcast-Phänomen sehr interessant, weil ich ja auch irgendwie so dann zufällig so auch Podcast-Produzent und sowas geworden bin und gleichzeitig aber ganz, ganz viele Podcasts nicht mag oder auch nicht höre und mir aufgefallen ist, dass etwas, was ich schon manchmal so als Schwäche attestiert bekommen habe, vielleicht auch an unserem Format oder an sich an so Formaten, die, wenn man jetzt mal das Laber-Podcast nennen möchte, wobei das ja schon bei uns fokussierter ist, als wir reden labern rein, komplett von der Leber weg. Ich habe gemerkt, dass ich das gerade mag, wenn Menschen sich und, also wenn vermeintlich intelligente Menschen sich über Dinge unterhalten, die ich interessant finde. Ich selber bin gar nicht so ein Fan von so hyperproduzierten Reportageformaten irgendwie. Ich mag eigentlich das Gespräch, ich mag auch dieses Talkshow-Gespräch. Ich finde das eigentlich immer fast am interessantesten, kann mir das auch manchmal 2 Stunden anhören, wenn jetzt ein Philosoph interviewt wird oder sowas und mir wird das nicht langweilig. Also ich mag das gerne. Ich finde, bei anderen Sachen kommt man aber oft nicht so gut rein, wenn man das hört. Also ich habe ganz oft schon gedacht so, Ich hätte gerne mal wieder so einen richtig geilen so Comedy-Dödel-Podcast, den ich höre und wo es so 100.000 Folgen gibt und sowas. Und da suche ich manchmal so und höre dann immer so rein. Ich finde, Podcast hat immer so eine Schwelle, dass man da so reinhört und sich denkt, oh nee, irgendwie kenne ich die nicht, ich will das nicht. Also es ist schon immer so eine Geschichte von, ich kenne die auch, ich weiß, wer die sind. Das sind immer so ein bisschen auch dieselben. Ich freue mich, wenn auch Leute, die ich mag, wieder da sind und sowas. Ich glaube, man hat da schon so eine Beziehung zu. Und ich glaube, was halt heutzutage viel passiert ist, wir haben über Donnie Darko jetzt die Folge am Donnerstag gemacht. Und das ist uns einmal so aufgefallen, dass es halt auch so eine komische, also einmal natürlich Zeit in den 80ern abbildet, wo es auch gar nicht möglich war, so als Außenseiter. Also du konntest ja nicht direkt ins Internet und irgendwen finden, der auch so denkt, der auch diese Interessen hat oder sowas, der auch nachts die Häuser von Pädophilen anzündet. Man hatte quasi nicht diese Möglichkeit. Und heutzutage ist das halt irgendwie anders. Und ich hatte das ganz stark beim Gaming. Also dass ich wusste, ich habe in meiner Kindheit so ganz viel gespielt und hatte dann irgendwann mal wieder Bock und hatte niemanden in meinem Freundeskreis, der auch spielt, und bin dann halt völlig abgedriftet in so eine Gaming-Podcast-Welt. Und da hatte ich auch so das Gefühl, ja, eigentlich höre ich da nur so Leuten zu, die halt auch ein Interesse haben, was ich habe, was ich halt sonst nicht so richtig befriedigen kann. Und es kann sich manchmal auch, glaube ich, wenn man das zu viel macht und oder eben nicht jetzt, wie die Person, die gemeldet hat, halt viele gute soziale Kontakte hat, sich schon auch seltsam anfühlen, dass man in so einer Internet-Popkulturwelt sich bewegt, aber irgendwie keine echte Person hat, mit der man das teilen kann.
Ich glaube, das ist was ganz Natürliches. Also das wurde ja in den letzten Jahren auch super viel diskutiert, so dieses parasoziale Element, das das logischerweise mitbringt. Dieses merkwürdig einseitige Gefühl, einen Menschen zu kennen und mit dem eine Meinung zu teilen, was mit dem zu verbinden und das dann aber nicht darin wiedergespiegelt zu haben, dass man diese Person tatsächlich kennt, dass man der physisch begegnet, dass die Person über einen selbst genauso viel weiß. Und das bewegt sich aber immer noch in diesem Schwellenrahmen. Das ist jetzt kein Star, den Tausende so zu kennen bleiben, aber wo so eine Form von Distanz ist, sondern ich glaube, viele Podcasts, gerade in diesem etwas ausgedehnteren Sprechbereich, neigen ja auch dazu, das als Markenkern zu haben, eine Bindung aufzubauen darüber, dass man so eine Art, ja, also ich finde, dieses Freundschaftssurrogat ist schon eine gute Beschreibung, dieses Parasoziale. Man hat da Leute, mit denen man so einmal die Woche irgendwie halt rumhängt, mit denen man dann sich auch widerspiegeln kann. Ich meine, das hat ja alles Vorläufer, wenn du dir anguckst, so das Internet verbindet jetzt Spezialinteressen, die vorher nicht da waren. Das hat Vorläufer sicher in so dem Forum zum Beispiel, in heute vielleicht so geschlossenen Discord-Servern oder so Slacks oder sowas, wo ja auch immer Spezialinteressen zusammenkommen, und das geht dann zurück auf so, ja, so Mail-Sachen, so Briefkontakte oder Zines oder sowas, die ja auch so über das Land verteilt. Also ich meine, früher gab es dann ja auch noch so viel so Fan-Conventions, sind ja sicher auch aus einem ähnlichen Bedürfnis heraus entstanden. Und ich denke auch, also wenn ich mir angucke, was ich an Filmpodcasts höre, ich störe mich auch oft an so überproduzierten Filmen, also auch alles, was so eine narrative Qualität, was wirklich so erzählend bekommt, das ist für mich nicht so das Richtige, weil ich Podcasts oft so als Unterhaltung so zweiter Ordnung, das ist so, findet so nebenbei statt, das mache ich während anderen Dingen, wenn ich irgendwo hin laufe oder jogge oder einkaufen gehe oder bügel oder was weiß ich, dann höre ich Podcasts, und da möchte ich in der Regel so tatsächlich so auch so eher lockere Gesprächssachen haben, aber ich mag das nicht, wenn das nur noch in Insidern und so einem, das Narzisstische, sich nach selbst nach außen kehren. Also ich möchte keinen Podcast, in dem ich, also wenn jetzt wie die Frage ist, was möchte man selber machen, indem man stundenlang über sich selbst erzählt. Das muss nicht robotisch unpersönlich sein, aber das halte ich in der Regel für uninteressant. Ich glaube, alles, was ich selber produziert habe, wäre etwas, wo ich selber Interesse habe, auch gerade Themen. Natürlich macht man hier und da sicher mal auch eine Entscheidung, wo man sagt, okay, ich möchte ab und zu auch was haben, was dann Leute hören, dass sie knüpft an die spezifischeren, die persönlicheren Themen. Aber ich merke, wenn ich Filmpodcasts höre, dann möchte ich da auch Leute haben, über die über möglichst obskure, fremdartige Sachen, die ich noch nicht kenne, die mir wirklich neue Blicke und neue Welten eröffnen. Also, und das sind dann auch selten so die Großen, die sich schon so etabliert haben. Hier und da halt mal, aber meistens sind das auch eher so Nischenprogramme.
Genau. Ich fand so eine Mischung ganz gut. Also ich fand immer, oder ich merke das oft bei anderen deutschen Filmpodcasts, auch gerade von Leuten, die halt hauptsächlich das machen, also deren quasi, also wo das auch so eine Selbstdarstellungsebene hat. Und das wird bei mir natürlich auch ganz klar. Und ich finde das auch cool. Also ich finde es nicht so geil, wenn es halt so super bierernst ist und wir reden nur über den Film und das, wie du es gerade gesagt hast, es darf irgendwie dann nicht auch dazwischen was passieren und man macht mal einen Witz und sowas. Das finde ich auch schon so ganz gut, wenn es irgendwie, man ist sympathisch. Leute nehmen sich jetzt auch nicht bierernst bei allem, was sie erzählen. Aber es hat manchmal sowas, wenn die so super lang werden und die Leute auch nicht so einen Drive haben. Also es gibt auch viele Podcaster, Podcasterinnen, bei denen ich das Gefühl habe, da ist nicht so eine Spannung irgendwie drin. Mhm. Und es geht eben sehr ewig und jeder darf was sagen. Manchmal ist dann auch die Soundqualität schlecht, manchmal hat dann jemanden nicht verstanden im Skype, so ist es auch nicht so gut editiert. Also ich bin sehr, sehr interessiert an dem Gespräch, aber es soll einigermaßen zusammengeschnitten sein, dass ich das Gefühl habe, ich muss mir jetzt nicht die technischen Schwierigkeiten auch noch anhören oder ich muss mir jetzt anhören, wie jemand ewig lange überlegt. Natürlich ist es auch schön, wenn man mal eine Pause drin lässt, so, das ist auch, belebt das auch so ein bisschen, aber bei manchen habe ich das Gefühl, ist eben sehr wenig auch Schnitt dabei und dann fasert das halt so ewig aus und dann habe ich so das Gefühl, gut, dann kann ich den Film auch nochmal gucken selber in der Zeit, in der die Leute darüber reden und ich habe aber auch das Gefühl, dass es für viele und das ist auch gar nicht böse gemeint, denn ich verstehe das voll und ich hatte das halt auch mit vielen Podcasts so, es ist ja dann manchmal so die erste Sache auch, die die Leute haben, um überhaupt an so eine Öffentlichkeit zu gehen und sie wissen dann, glaube ich, auch nicht immer, wer sind die Hörenden und was finden die cool und finden die gerade cool, dass es so abschweifend ist oder hören die es für die Inhalte und das Abschweifen nervt vielleicht auch eher so ein bisschen, das muss man auch so ein bisschen rausfinden, nur manchmal wird dann eben am Anfang manchmal sehr viel darüber geredet, weiß nicht, was man gerade für ein Essen gemacht hat und so weiter, dann ist es immerhin cool, wenn da halt Kapitelmarken drin sind, dass ich das überspringen kann und sagen kann, selbst bei Cuts so, das interessiert mich nicht, was die am Anfang erzählen, ich möchte beim Film einsteigen, sodass wenigstens das dann irgendwie so drin ist, aber cool ist halt, dass es so eine freie Form ist, die ja jeder irgendwie fast machen kann, der irgendwie ein Mikro hat und deswegen gibt es halt so ganz, ganz viele unterschiedliche. Ich wollte nur so, und mittlerweile sind die Cuts-Folgen werden ja jetzt auch ein bisschen länger, aber es ist auch ein bisschen, glaube ich, dem geschuldet, dass wir Klassiker besprechen, hat man immer noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil man noch eine persönliche Geschichte dazu hat. Wenn es irgendwie so ein bisschen so ein Duktus hat, das klar ist, jetzt geht's los und das ist jetzt der Film und ja, das hatte ich so ein bisschen von der Lage der Nation, als ich das viel gehört hatte, so gedacht, ah, das finde ich eigentlich stark, dass die so, dass da so ein Tempo auch drin ist irgendwie und das so ein bisschen möchte ich das auch haben in Sachen, die ich höre.
Ich glaube, was mir noch aufgefallen ist, ich möchte tatsächlich auch, was heißt was lernen, aber ich möchte Neuheitswert, ich möchte nicht mich einfach nur bestätigt fühlen in dem, was ich ohnehin schon tue, ich möchte nicht, keine Ahnung, meine Wiederbelebung der Kindheit in 1,21 Gigawatt oder was weiß ich haben und dann stundenlang vorgekaut bekommen, dass alles, was ich mag, großartig ist und dass, also dass mir so auf die Schulter geklopft wird. Ich möchte nicht so ein warmes Bad, in das ich mich reinlege und mich einfach nur wohlfühlen, sondern ich möchte auch Diskussion und Spannung und Austausch und im besten Fall möchte ich da Experten sitzen haben, die über ein Thema mehr wissen als ich, die ein Spezialwissen haben, über Jahre gesammelt, dass sie mir in irgendeiner Form wiedergeben können oder die sich halt was dafür anarbeiten, die recherchieren und ich möchte auf jeden Fall irgendwie auch so einen Nutzen oder einen Zugewinn für mich haben und man kann jetzt sagen, so okay, das bewegt das dann vielleicht weg von dem Podcast irgendwie als sowas Künstlerisches oder so und ich glaube, da sehe ich den Podcast auch quasi nie, sondern ich sehe den so als in weiten Teilen ein Informations- und in Teilen als Unterhaltungsmedium. Und ich glaube, das sind die beiden Sachen, die ich letztendlich da auch will. Und im Filmbereich zum Beispiel sieht das dann so aus, ich möchte auch irgendwie das Gefühl haben, mir wird nicht das Alleroffensichtlichste, was ich ohnehin schon weiß, nochmal erzählt, sondern da wird ein Blick erweitert oder herausgefordert. Und da sehe ich auch, ja, eine neue Möglichkeit, mich einem Film oder einem Medium zu nähern, wie ich das vielleicht auch bei geschriebener Kritik eben habe. Da möchte ich ja, glaube ich, auch dasselbe von haben.
Eine technische Frage, die wir bekommen haben, weiß ich gerade gar nicht von wem, da ich auch selbst seit 3 Jahren einen Podcast mache und das nun online tun muss, welche Website-Software verwendest du zum Aufzeichnen, wenn du mit Gästen nicht im selben Raum bist? Ich habe bisher Zencaster und Zoom ausprobiert, aber beides ist nicht optimal. Ja, das ist auch eine Frage, die mein Leben plagt. Mhm. Wir machen das ja schon immer hier so über Skype und jeder zeichnet sich selber aus. Also das ist der ganz alte Oldschool-Weg. Es gibt natürlich eigentlich bessere Möglichkeiten. Ne, Zencaster zum Beispiel, da kannst du einfach Leuten, also vor allem ist es cool, es gibt ja, ich rede ja mit ganz unterschiedlichen Leuten. Ich rede mit Leuten, die sind super Podcast erfahren, die haben selber Podcasts so, die können das alles super gut, die haben verschiedene Software und andere Leute, die haben nicht mal ein Mikro oder sowas, sondern müssen sich dann mit dem Handy aufzeichnen und so weiter. Deswegen ist ja die Tonqualität doch immer so ein bisschen unterschiedlich bei Cuts bei den Leuten, die zu Hause sind. Zencaster und Zoom ist eigentlich cool, weil man nur einen Link den Leuten schicken muss und sie können da draufklicken. Ja. Richtig, richtig gut ist eigentlich Studio Link, das mittlerweile eine Standalone-Version hat. Also es gibt ja dieses Podcast-Produktionsprogramm, das Ultraschall heißt, das auf Reaper basiert. Das kann man sich ja online runterladen. Also wenn man das hat, kann man sich quasi über Studio Link vernetzen, aber mittlerweile gibt es Studio Link Standalone, das wirklich installiert man nur und dann ist man online verbunden. Und das Geile da ist, dass das halt auch wie Zencaster und Zoom das online aufzeichnet. Das Problem ist leider, dass ich bei all diesen Sachen das schon hatte, dass Leute abgebrochen sind. Also dass auch, und selbst meine Stimme, also selbst das, was ich hier aufzeichne von mir, wobei ich kann es ja dann auch nochmal lokal speichern. Aber der Gag ist so ein bisschen, wenn du es online machst, musst du nicht die Spuren übereinander legen und synchronisieren, weil die alle parallel sind. Deswegen, wir machen es oldschool und schnipsen halt vorher einmal, um das halt dann, damit ich das später synchronisieren kann. Plus, bei manchen Sachen rechnen die auch noch Rauschen raus. Also es kann einem das Leben halt viel, 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 viel einfacher machen. Deswegen würde ich sagen, der beste Weg ist eigentlich, sich mit Studio Link und Ultraschall zu beschäftigen und das mal richtig hinzubekommen. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und es hat geklappt, aber ich hatte es auch schon mal, dass dann einfach Wolfgang zu leise war oder so. Und dann sind wir halt doch wieder auf Skype zurückgegangen.
Stimmt, das war, als wir die WhatsApp-Doc-Folge gemacht haben, war das das Problem.
Genau, ja. Und da ist es auch so übrigens, dass man sich über Studio Link, weil es, glaube ich, VPN gechannelt ist oder sowas, sich mega gut hört. Also es ist fast so, als wäre man im selben Raum, wohingegen man bei Skype ja immer so ein bisschen so ein Delay hat, dass man dann immerhin halt im besten Fall rausschneidet, aber deswegen ist das eigentlich, würde ich sagen, der Way to go und halt auch alles umsonst. Ja, also das wäre mein Tipp.
Definitiv, ich habe das auch, glaube ich, alle diese genannten Versionen, alle Lösungen schon mal irgendwie ausprobiert und es ist, wie du schon sagst, unterschiedlich. Manchmal hat man eben Leute, die da nicht so drin stecken, dann nimmt man auch am besten was Zugängliches, aber die Angebote, die du genannt hast, sind wahrscheinlich die praktischsten und also gerade bei Zencaster habe ich bis jetzt auch nicht viel schlechte Erfahrungen zum Beispiel gemacht.
Ja, da hatte ich manchmal schon so ein paar
Ja, gut.
Kaputte Spuren, aber an sich, ja, genau. Und
auf jeden Fall ist alles besser als Skype, oder? Also Skype ist halt echt, also das ist ja auch eine Schrottsoftware aus der Hölle, was ein Müll.
Ja, ja, und vor allem ist das geil auch halt immer so, dass die Leute dann immer, oh fuck, Skype, das muss ich nochmal rauskramen, weil alle hatten das aus ihrem Auslandsjahr oder aus ihrem Erasmus irgendwie mal installiert und man hat es nicht mehr mittlerweile. Da kann ich aber empfehlen, bei Skype, zumindest für Windows, und es gibt auch für Mac bestimmt irgendeine Möglichkeit, es gibt so ein Programm, so ein Skype-Recorder, den kann man anmachen und der zeichnet dann das Skype-Gespräch mit auf. Sehr schlau, wenn mal bei jemandem am Ende irgendwie die Spur kaputt ist oder irgendwas anderes passiert, so, dann hat man immerhin das und kann dann halt immerhin das benutzen, hat halt dann diese Skype-Qualität. Aber mittlerweile, ich finde auch gerade, habe ich das Gefühl, die Leute, jetzt wo eher alle im Homeoffice sind und auch Fernsehsendungen über Internet gemacht werden und so weiter, sind die Leute auch milde irgendwie und denken, okay, die sitzen halt zu Hause, das klingt jetzt halt so. Aber man sollte schon ein vernünftiges Mikro holen, sich eine vernünftige Software besorgen. Jens hat uns eine mega, mega lange E-Mail geschrieben, die wir natürlich jetzt hier nicht komplett vorlesen können, aber ich fand den Anfang vor allem sehr interessant, da mal mit dir drüber zu reden. Anfangen kann ich mit der Frage nach euren Strategien zur Orientierung in der Filmwelt. Ich habe den Eindruck, viele gehen da anfangs nach Schauspielern. Beschäftigt man sich dann etwas mehr mit Film, wechselt das dann irgendwann zu Regisseuren, witzig, ne, wegen Autortheorie und so, und Strömungen, Stilrichtungen, also diverses New Waves und so weiter. Was macht ihr da also, um die Perlen im internationalen Kino und der Filmgeschichte zu finden? Dazu passt auch dann auch die Frage, was ihr von Filmlisten haltet. Sind sie hilfreich oder unsinnig und kunstfeindlich? Dazu gehört natürlich auch immer die Frage nach Sinn und Unsinn eines Kanons. Als erstes dürfte einem da die IMDb Top 250 Liste begegnen, die zwar viele sehr gute Filme enthält, aber auch viel Blödsinn und recht US-fixiert ist. Ich habe dann irgendwann die Sight & Sound Top 50 und die Letterboxd Top 250 und eine Mubi Top 1000 Liste gefunden, die mir hier deutlich ergiebiger erscheinen. Ich kann sagen, dass das ein bisschen bei mir nie so ganz war, dass ich immer auf der Suche war. Also es ist ja, ich musste wirklich darüber nachdenken, so, ich glaube, wenn ich eine Frau wäre und mit und so diesen Filmpodcast machen würde, mit, ich habe viele Sachen nicht gesehen und erarbeite mir das mal, ich glaube, ich würde so viel Hate bekommen. So, ich glaube, das ist echt so ganz, also ich kriege ja gar keine Kritik. Das denke ich manchmal ist schon krass. Also ich habe natürlich so einen sehr so journalistischen, ich lese mir was an. Ich kenne ja auch viele Sachen, aber ich kenne auch wirklich viele Sachen nicht. Deswegen, ich versuche da schon auch immer was zu machen, aber manchmal denke ich so, ja, als Frau wäre das bestimmt alles viel schwieriger. Ich würde gerne mal wieder dahin kommen, dass ich eher wieder so suchend bin, denn mir ist jetzt so aufgefallen, als wir diese ganzen Specials gemacht haben, halt zufälligerweise auch zu Sachen so von 2001, wo ich noch nicht so viele Filme kannte, die dann irgendwie mich beeindruckt haben, Matrix, irgendwie Donnie Darko und sowas. Und jetzt im zwei Podcasts zu Gast war einmal zu World of Tomorrow, der kommt aber in der filmischen Begegnung, glaube ich, erst im August raus und dann zu dieser Serie Cowboy Bebop, dass mich das irgendwie noch mal anders affiziert hat, als jetzt immer so über aktuelle Sachen zu sprechen oder über Klassiker, die ich aber aufholen muss. Also, dass das irgendwas anderes mit mir gemacht hat. Und ich würde ganz gerne mal wieder finden, was interessiert mich eigentlich noch mal so stark am Kino und wie kann ich das noch mal suchen und noch mal so ein bisschen ausweiten und noch mal so nachfühlen. Ich bin halt so ein, es gibt dieses so ein Buch über vier Charakter-Tendencies. Ich bin so ein bisschen Obliger. Ich brauche immer die Regeln von außen. Ich brauche immer den Podcast. So, also wenn ich den Podcast nicht hätte, wer weiß, wie viele Filme ich gucken müsste. Das heißt, ich würde, also ich gucke gerade halt sehr viel, oder für mich ist es sehr gut, dass wir die Specials machen und die Folgen so, und das ist ja dann auch schon relativ viel, was man gucken muss, aber ich müsste da nochmal mehr schauen und, glaube ich, nochmal so mehr von einzelnen Filmen ausgehen, die ich gut fand, und dann nochmal so ein bisschen Recherche betreiben und mich auch mit Genres beschäftigen, die ich gar nicht kenne und so weiter. Ich bin gerade nicht so stark auf der Suche, wäre es aber eigentlich mal gerne wieder. Bei dir ist das ja ganz anders. Ich gucke ja bei dir auf Letterboxd und da sind immer 100.000 Filme, von denen ich noch nie gehört habe, die du jeden Tag schaust. Also du, ja, wie machst du das denn? Wonach gehst du? Wie kommst du zu den Filmen, die du guckst?
Ich weiß gar nicht, ob es da eine feste Regel gibt oder so ein Kernprinzip, sondern ich glaube, das ist so ein Katalog aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Natürlich orientiere ich mich hier und da auch mal an Listen. Also das wurde ja gerade schon angesprochen, Listen haben ja auch oft so einen Kanon-Charakter am ehesten, also gerade sowas wie Sight and Sound oder so. Und ich finde, die sind nützlich zum einen, um so ein Verständnis dazu bekommen, was so der Konsens ist, worauf man sich einigen kann, was halt irgendwie als so der Kanon der Filmkunst ist. Aber ich finde, das ist auch immer, ein Kanon ist nützlich, um dagegen zu rebellieren, um zu gucken, was sind denn die Sachen, die da ganz dezidiert eben nicht drin sind, was sind eben dann die Sachen, die einem andere Zugänge anbieten können. Und ich glaube, bei mir ist das wirklich so, was ich schaue, ist immer so eine Mischung aus, was höre ich in Podcasts, was sehe ich auf Social Media, was sehe ich auf zum Beispiel Letterboxd, was lese ich aus Filmbüchern. Ich hatte ja schon geschrieben, dass ich viel Filmbücher und Bücher über das Kino und Kritikbücher lese. Und wenn dann da irgendwie Jonathan Rosenbaum oder Jay Hoberman oder Andrew Saris oder keine Ahnung, Frieda Grafe oder so, für irgendwas so ganz besonders schwärmt, dann reizt mich das ja auch oft. Also eine gute Filmkritik hat ja auch oft die Funktion, dann einem zu sagen, hey, das musst du jetzt unbedingt als nächstes vielleicht anschauen. Und ich glaube, das ist immer ein Faktor. Dann hat das natürlich aber auch, gerade wenn man sich so ein bisschen von dem Naheliegenden und Offensichtlichen wegbewegt, hat das auch damit zu tun, was kann ich denn überhaupt sehen? Also ich glaube, wenn alles verfügbar wäre, dann wäre mein Schauen weniger divers, dann würde ich viel mehr von dem schauen, was ich sehen möchte. Dann sähe mein Programm wahrscheinlich so aus, dann hätte ich nochmal so die Tsai Ming-Yang-Sachen, die mir fehlen, oder die Hou Hsiao-Hsien-Sachen oder die Hong Sang-Soo-Sachen, die mir fehlen, und dann würde ich wahrscheinlich irgendwie so die Renoir-Sachen, die ich übersehen habe, oder die Claire Denis-Sachen so durchgehen. Also ich glaube, wenn alles verfügbar wäre, dann würde sich das viel stärker an dem orientieren, was ich ohnehin schon mag. Und in dieser Hinsicht ist Mangel immer was ganz Angenehmes, weil dann gehe ich durch die verschiedenen Dienste und das, was so durch so am Rande der Legalität halt irgendwie verfügbar ist, weil ich glaube, ohne File-Sharing kann man heute nicht kinobegeistert sein, weil so vieles einfach nicht erscheint. Aber dann natürlich auch halt irgendwie die Frage ist auch, was bringt irgendwie halt Criterion oder Arrow raus oder so, also Arrow Academy oder so. So, was ist in der guten Qualität, in der interessanten Qualität verfügbar? Was läuft in den Kinos, ist ein wichtiger Faktor. Und so lasse ich mich, glaube ich, von einer ganz großen Vielzahl von Strömungen immer bewegen zu dem, was mich gerade reizt oder wo ich das Gefühl habe, so, da lege ich einen Wert, das zu sehen oder nochmal zu sehen. Also ich hatte letztens erst, dass ich die erste Dokumentation, so die erste offizielle Dokumentation von Robert Flaherty in Nanook of the North nochmal geguckt habe, weil ich gesehen hatte, dass die in HD auf YouTube verfügbar war. Und da war ich so, ach, die sollte ich eigentlich nochmal schauen, die habe ich gar nicht mehr so präsent. Also das ist so eine ganz kuriose Mischung aus, was andere vorschlagen, was ich lese, was ich höre und was mir halt irgendwie bildend und relevant erscheint.
Spannend. Bist du gerade auf irgendeinem bestimmten Trip?
Naja, ich bin ja jetzt sehr gespannt, ab heute die neue Videothek-Funktion von Mubi mal auszuprobieren, die gerade.
Ja, was ist das genau? Das habe ich aber auch noch nie mehr bekommen.
Mubi war ja vorher der Markenkern, hey, man hat immer 30 Filme, aber jetzt haben sie auch quasi ein so immer da bleibendes festes Archiv dazugefügt. Also so wie ein Criterion-Channel halt auch einen festen Katalog hat. Das heißt, die nähern sich jetzt dann doch in Teilen an Netflix an, aber da sind natürlich auch eine ganze Menge Sachen dabei, die sonst in Deutschland nicht so gut verfügbar sind. Und ich glaube, da habe ich sehr Lust, nochmal zu schauen, was denn jetzt so neu im Angebot ist. Da kann ich nur empfehlen von Jodie Mack, The Grand Bazaar, ein Experimentalfilm, aber gar keiner von diesen schwierigen, irgendwie unangenehmen, die man vielleicht manchmal so erlebt, die einen so herausfordern, sondern so ein wahnsinnig netter, leichter, aber dadurch auf keinen Fall irgendwie dummer oder weniger herausfordernder, sondern so eine ganz spannende Arbeit, wie bei Jodie Mack, so eine Experimentalkünstlerin mit Textilien und mit Farben und so. Also der ist da verfügbar, da würde ich sagen, schaut euch den unbedingt an.
Jan hat gefragt, wie steht ihr zur Synchronisation? Schaut ihr Filme ausschließlich im O-Ton oder greift ihr auch auf die deutsche Synchronisation zurück? Ich würde sagen, fast immer im O-Ton. Manchmal gucke ich auch mal so einen Film nebenbei beim Kochen oder weiß ich nicht was. Und wenn das dann ein asiatischer Film ist oder so, dann, oder auch so ein Klassiker manchmal, irgendwas Italienisches oder sowas, schaue ich mir auch manchmal gerne auf Deutsch an, wenn ich das Gefühl habe, ich bespreche das jetzt nicht und gucke das halt so ein bisschen nebenbei. Manchmal finde ich es auch witzig, bei älteren Filmen mir so die deutsche Synchro krass, mal reinzuziehen, weil die auch so was Betagtes hat und auch manchmal so was sehr Schönes. Also ich habe Amarcord zum Beispiel, den wir den Podcast leider nicht machen konnten, weil der Termin verschoben werden musste und es jetzt erstmal so ein bisschen auf Eis ist, auch auf Deutsch gesehen und da waren so geile Sprüche. Also ich denke auch, wenn man es auf Deutsch guckt, man kann manchmal noch so einen Spruch lernen, so für den Alltag. Und bei Makor waren so richtig so, auch richtig geile Zoten irgendwie so mit dabei. Ja. Das fand ich, wenn die Himmelsflocken tanzen, packt der Winter seinen Ranzen zum Beispiel.
Wobei aber diese...
Wenn ich die sehe, brauche ich direkt ein Beruhigungsmittel. So, ja. Das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig, ja.
Ich hatte letztens einen Jackie Chan Film in der deutschen Fassung kurz geguckt, um die nochmal zur Überprüfung. Da war dann, ich hole gleich den Gurkenhobel, du Gemüsezwerg. Aber das, ich finde von diesen Brand-Übersetzungen, so gerade aus den 80ern, so das, was zum Beispiel halt Bud Spencer hier so berühmt gemacht hat, das finde ich auch oft nah am Unerträglichen. Also manches davon ist lustig, aber manchmal ist so dieses Wortspiel Zotenfixierte auch sehr anstrengend. Zur Frage zurück, ich glaube, das meiste, wenn ich die Auswahl habe, schaue ich im Original, aber ich finde, das hat sehr unterschiedliche Qualitäten. Es gibt ja auch genug Sachen, bei denen ist die sprachliche Ebene ja auch eher so beiläufig und irgendwie halt nur so rhythmusgebend, so nur beiläufig existierend und man bleibt eben vor allen Dingen auf Bewegung und Handlung, um nochmal auf Cai Ming Yang zu kommen. Von dem habe ich zum Beispiel Goodbye Dragon Inn auf, habe ich die französische DVD, weil ohnehin nur zwei Sätze im ganzen Film gesprochen werden und die nicht so wahnsinnig relevant sind. Und da finde ich das dann auch nicht so schlimm, das irgendwie in einer anderen Fassung oder sogar auch ohne Untertitel im Original zu sehen. Meist nehme ich Original und Untertitel, beziehungsweise bei den Sprachen, die ich auch spreche, dann eben, ja, diese Version dazu. Aber ich glaube, ich habe über die Jahre hinweg auch durch die Frage nach Verfügbarkeit und die Suche nach bestimmten Sachen, bin auch dazu übergegangen, festzustellen, ja, Synchronfassungen stellen nochmal eine Übersetzung, stellen nochmal eine Hürde zum Wesen von einem Film vorzudringen, da aber die deutsche Synchronkultur hat durchaus ihre Qualitäten und die Sachen sind bei weitem oft nicht so schlimm, wie sie gemacht werden und manches kann man sich auch gut in übertragenen Fassungen angucken, gerade bei alten Filmen, die ohnehin ohne Live-Ton aufgenommen worden sind. Also wenn du diese ganzen italienischen Sachen anguckst zum Beispiel, ja, die sind ja ohnehin in der Regel nachsynchronisiert worden und ich finde, das merkt man auch und dieses Geisterhafte, das in diesen Synchronfassungen hat, diese Trennung von Stimme und Körper, die ist ja ohnehin gegeben, also da, oder bei vielen Hongkong-Filmen oder so, ist ja auch gar kein Live-Ton, also Jackie Chan hat sich erst in den 90ern selber gesprochen. Da waren das oft auch andere Menschen.
Ich habe mich gerade gefragt, was so für so ein Film, manchmal sind Filme ja visuell so beeindruckend, dass es dann, dass es tatsächlich ablenken kann, wenn man dann, also vor allem, wenn sie visuell vielschichtig sind und aber auch viel textlich vermittelt werden soll, wenn das beides so zusammenfällt, dass es dann gut sein kann, eben das vielleicht auch nicht beim ersten Mal, aber dann beim zweiten Mal oder sowas dann nochmal auf Deutsch zu schauen und nur wirklich diese Bilder so auf sich wirken zu lassen. Aber ich mir fällt gerade kein Beispiel dazu.
Ich muss ja sagen,
ich habe die Ghiblis ja ganz gerne immer auf Englisch geguckt, weil ich das so, weil ich die so sanft fand, diese Synchronisation immer. Das fand ich immer so ganz schön.
Da weicht die Qualität ja extrem nach unten und nach oben ab, finde ich. Da sind dann auch oft so, wie heißt der, dieser Paul Rudd oder sowas. Nee, wie heißt denn dieser eine ganz langweilige Darsteller, der so ein bisschen so ähnlich ist, der so Don Johnson und sowas gespielt hat?
Joseph
Gordon-Levitt hat irgendwo, glaube ich, genau, und wie der Wind sich hebt, die Hauptfigur synchronisiert. Und das ist so blass und austauschbar, dass man sich echt fragt, so, was macht der da bitte? Ich finde manchmal amüsant, so die Verzweiflung der Synchronregisseure und der Übersetzer so ein bisschen wahrzunehmen. Also wenn man sich zum Beispiel einen Stephen Chow-Film anguckt und diesen extrem spezifischen Worthumor, der da aus dem Chinesischen kommt, halt wie der übersetzt werden soll. Da merkt man, wie da Leute irgendwie mit der Übertragung in lokale Gegebenheiten so echt so verzweifeln und so. Das finde ich dann fast auch wieder witzig, wenn man da versucht, neuen Humor zu entwickeln und so komplett scheitert.
Ja, das ist ganz geil. Manche gibt es natürlich, die dann irgendwie auf Deutsch irgendwie witziger oder anders witzig sind, als es dann im Original war. Ich weiß noch, dieser Mystery Science Theater Film, der dann von Kalkofe und Dingens, glaube ich, gemacht wurde, den haben wir auf Deutsch auch so gefeiert damals. Genau, die Frage zur Synchronisation kam ja von Jan und dann machen wir noch seine beiden anderen Fragen, würde ich sagen. Und dann hören wir hier auf. Welche Filme haben bei euch die Begeisterung für Filme ausgelöst und in welchem Alter war das circa?
Ich hatte ja schon mehrfach über irgendwie so eine Sozialisierung mit Kino gesprochen, aber ich glaube, wenn ich zurückgucke, die Filme, so, die irgendwie eine Faszination bei mir geweckt haben, waren tatsächlich dann welche, die haben das wahrscheinlich schon recht früh so als Saatkorn gesetzt, bei denen ich nicht verstanden habe und bei denen ich mehr wissen wollte, bei denen ich interpretieren und deuten und verstehen wollte. Und ich glaube, das waren tatsächlich irgendwie an einem Wochenende mit einem Kumpel haben wir am Stück Oldboy, Donnie Darko und Fight Club geguckt. Und ich glaube, das war genau das Richtige, in einem Teenager so zu einzusiedeln. So, guck mal, das Medium macht noch andere Sachen. Und danach wahrscheinlich in Teilen die Sachen von David Lynch, die wir dann auch mit derselben, mit einer ähnlichen Freundesgruppe geguckt haben. Und ich glaube, dann später so, während so in den Anfang meiner 20er oder sogar im Studium irgendwie halt so, das ist ja so ungefähr dieselbe Zeit, waren das zum einen die Sachen von einem wenig bekannten und eigentlich auch nicht so besonders guten Regisseur, Jim Sheridan, wie My Left Foot, der mich irgendwie total berührt hat und dadurch irgendwie mich auch dazu getrieben hat, mal so mehr Filme sehen zu wollen, und die Sachen von Xavier Dolan, wo ich einfach irgendwie, das ist ja so einer von diesen frühen, so tatsächlich Millennial-Ästhetik ins Kino bringenden Regisseuren, und da habe ich irgendwie dann sofort auch eine besondere Verbindung zu gefunden. Und so Sachen wie Lawrence Anyways oder so haben mich dann, oder I Killed My Mother, haben mich irgendwie total geflasht und, glaube ich, dann auch dazu gesorgt, dass ich dann weitergesucht habe. Und dann sicher noch jemand wie Wong Kar-wai. Also das waren für mich so, glaube ich, sehr stark prägende Filmerfahrungen. Danach gab es immer wieder welche, aber das ist so der Katalog von Sachen, die mich zum Film endgültig geführt haben.
Ja, ich glaube, so in so einem jungen Alter war das bei mir eben auch so Donnie Darko, Matrix und auch Prinzessin Mononoke. Und dann später kann ich jetzt gar nicht, wahrscheinlich war es auch so dieses pseudo-verkopfte Kino ein bisschen von Denis Villeneuve und Christopher Nolan und sowas, das mich nochmal auf so eine andere Art affiziert hat. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, weil wir haben jetzt so viel auch Lynch gemacht und wir besprechen ja auch wirklich manchmal immer auch ein bisschen sperrigere Filme. Ich gehe mittlerweile auf die Berlinale, aber es ist selten so bisher gewesen, also irgendwie habe ich das jetzt dann so gemerkt, dass doch diese Alten dann so doll, so anders resonieren bei mir und es jetzt immer mit so, man ist irgendwie Kritiker und redet halt darüber in einem Podcast so zusammenkommt, also ich weiß gar nicht, was so das letzte Erweckungserlebnis irgendwie so bei mir wirklich war. Wie fandst du denn, ich habe gesehen, du hast ihn auf Letterboxd ganz schlecht bewertet und ich fand es interessant, mich jetzt nochmal mit Donnie Darko zu beschäftigen, weil ich den so toll fand als junger Mensch und jetzt so ein bisschen eigentlich auch noch sehr mochte, aber so gemerkt habe, eigentlich beschäftige ich mich jetzt, indem ich diesen Film gucke, mit mir früher, wie ich war, und bin ein bisschen abgestoßen davon, wie sehr ich mich in Donnie Darko als Kind wiedererkannt habe und wie komisch dieser Charakter dann doch eigentlich gezeichnet ist.
Ich weiß das gar nicht. Ich habe den ja auch schon echt eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Also auch wieder mindestens so 6, 7 Jahre oder 8 oder so. Und ich glaube, ich würde den heute wahrscheinlich dann auch noch mal weiter und anders sehen. Man merkt ja, wie man mit jedem Jahr oder mit jedem sehenden Film oft noch mal ganz anders wahrnimmt. Und ich merke das auch bei Filmen, die ich jetzt schon echt so 6, 7, 8 Mal gesehen habe, wie die vielleicht jedes Mal mir noch mal so andere Facetten offenbaren. Ich glaube, ich fände den heute wieder ein bisschen besser, als ich ihn dann zuletzt fand. Da bin ich fest von überzeugt. Aber ich glaube, so diese ursprüngliche Faszination ist einfach nicht mehr da. Auch gerade, finde ich, für mich total stark durch diesen wahnsinnig dummen Director's Cut und dieses nachträgliche Erklären von Richard Kelly, der viel so dieses Mystischen, dieses Faszinierenden, des Puzzlehaften und so Unergründlichen so entzaubert hat einfach für mich. Also als er dann sagt, ja, es geht halt einfach um Parallelwelten und Zeitreisen, war ich so, ja, das ist ja scheiße, das ist ja uninteressant. Ich dachte, es ging um irgendwie
das Witzige.
Sorry, was?
Ich finde ganz witzig vor allem, weil ich dann ja jetzt Blue Velvet gesehen hatte und man dann so das Gefühl hat, er schöpft natürlich eigentlich so ein bisschen aus Lynch, aber es ist in Donnie Darko halt schon viel weniger verwoben, als es bei Lynch ist, sondern viel klarer, was die einzelnen Sachen sind. Und im Director's Cut wird es halt dann ganz schrecklich, weil dann wird es halt nur noch erklärt und es hat diese undurchsichtige Qualität geht halt vollkommen verloren.
Und ich finde auch, Richard Kelly hat dann halt mit den Filmen danach gezeigt, dass ihm wahrscheinlich auch gerade das eben nicht liegt. Also wenn man an The Box zum Beispiel denkt, der ja auch wirklich aus dem Aufbau von Welten und dem Erklären dieser Welten zum großen Teil besteht. Oder, wie heißt der mit The Rock nochmal? Mit
Southland Tales.
Southland Tales, genau. Der finde ich ja auch ganz stark daran krankt, dass er zum einen wirr und überladen ist, zum anderen aber auch so total sich selbst übererklärt, seine Themen so, überdeutlich herausstellt und die so groß macht dadurch. Und ich finde, so, wenn man so diese Teenage-Edginess und diese Unklarheit von sowas wie Donnie Darko wegnimmt, bleibt er halt einfach als sehr wenig begabter Filmemacher übrig. Und ich glaube, das wäre, was mir bei Donnie Darko dann im Endeffekt im Weg stehen würde. Das ist auch, glaube ich, der Film, der von diesen am meisten gelitten hat. Fight Club sicher auch noch. Ich glaube, Oldboy zum Beispiel sich halt mittlerweile auf eine ganz andere Weise einfach. Den finde ich nicht mehr irgendwie cool und krass oder so, sondern ich finde ihn vor allen Dingen witzig mittlerweile, weil das so eine wahnsinnig dumme Figur ist. Also Odessu ist einfach Top 10 der größten Trottel der Filmgeschichte und ich finde ihn mittlerweile wirklich wie so eine Satire oder so ein Schildbürgerfilm oder sowas. Das ist ja schon, hat manchmal fast so eine Slapstick-Qualität halt. Und ich glaube, das finde ich mittlerweile an dem reizvoll.
Bei Donnie Darko merkt man so ein bisschen, finde ich, dass als man es damals geschaut hat, hat man sich halt überidentifiziert mit Donnie Darko. Und jetzt blickt man ein bisschen auf Donnie Darko eher so, wie die Eltern auf ihn schauen. Und es hat halt in so einem früheren hat es halt dieses Martyrium.
Keiner versteht
und,
mich.
Dieses, der, keiner versteht mich, der Held opfert sich auf für die Sachen. Und wenn man das jetzt guckt, hat das sowas, wow, das ist echt tragisch, dass dieser Junge einfach also keinen Weg gefunden hat, für sich in diese Welt zu kommen und worüber, aber da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, aber ich finde auch, das hat sowas von so einem vorpolitischen, kritischen Denken, weil seine Schwester ist eigentlich schon politisch und weiß schon, was sie will und geht nach Harvard und so weiter und Donnie Darko ist halt nur kritisch und es könnte so in alle Richtungen gehen. Er könnte auch ein großer, er könnte auch der Anführer von Fridays for Future werden, er könnte aber auch bei Attila Hildmann mit rumlaufen. So, man weiß nicht so richtig, in welche Richtung
Donnie
das geht.
Darko,
das ist aber ganz schön.
Incel.
Genau, diese Wut irgendwie so, aber da mal so zu sehen, mit der man sich so identifizieren konnte auch früher. Aber ja, genau. Dann haben wir noch eine Frage von Jan und zwar, ich glaube, du hast es aber schon mal irgendwo beantwortet. Wie steht ihr zu den Simpsons?
Tatsächlich für mich halt wirklich ein ganz entscheidender, wichtiger, prägender popkultureller Bezug. Also ich erinnere mich noch ganz genau, so irgendwie nach Bandproben dann so ein Simpsons-Marathon irgendwie auf ProSieben geguckt zu haben und wie froh ich war, als die ersten DVDs davon erschienen und so und ganz viele Filme. Ich glaube, ich hatte, als wir über Stanley Kubrick gesprochen haben, gesagt, so, okay, viele Sachen der Popkultur und eben auch ihn habe ich eben über die Simpsons zuerst wahrgenommen. Und ich denke, das ist eben mit ganz vielen Sachen der Fall. Und ich finde auch, man merkt, dass für so eine bestimmte Generation, so auch oft Leute in unserem Alter, die Simpsons ganz oft so ein Bezugspunkt sind, dass die auch eben so eine ganz zentrale Rolle spielen bei Memes und bei der Art, wie man über bestimmte Sachen nachdenkt, wie sich auch, wie du schon das gerade bei Donnie Darko beschrieben hast, so ein vorpolitisches, kritisches Bewusstsein irgendwie entwickelt. Ich glaube, andere Animationsserien haben für spätere Generationen eine ähnliche Funktion übernommen. Wenn man so 5 Jahre weitergeht, ist es ganz oft zum Beispiel SpongeBob oder so, der auch wahnsinnig wichtig für Memes ist, wahnsinnig wichtig für popkulturelle Bezugspunkte. Danach sind es dann wahrscheinlich so Sachen wie Adventure Time oder vielleicht Rick and Morty oder sowas. Ja. Ich glaube, die halt so Dreh- und Angelpunkte werden. Ich weiß nicht, ob es in Zukunft sowas noch geben wird, wenn sich Kultur immer weiter fragmentiert und spezialisiert. Aber ich merke halt einfach, dass das auch so ein Indikator für eine Generation ist, die Simpsons. So, man weiß, Leute in einem bestimmten Alter haben sehr viel davon gesehen. Genau wie man auf bestimmten Partys halt, was weiß ich, die Titelmelodien von Super RTL Disney-Serien singen kann und dann machen da alle mit.
Ja, und es war immer da.
Ja.
Also das ist ja etwas, was es irgendwie nicht so richtig heute mehr gibt. Also ich finde das immer ganz interessant, wenn man mit Leuten über die großen neuen deutschen Rap-Stars redet, wie Enno und Mero und meinetwegen auch Kontra K. Und ich erzähle meinen Freunden davon, dass es, also wir haben ja mal diesen Podcast für Spotify gemacht, wo man auch so ein paar von denen getroffen hat, auch Luciano und so. Und dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt nach Berlin und treffe Luciano. Und ich kannte ihn halt auch nicht, bevor ich mich auf die Folge vorbereitet habe. Also wir haben das nur produziert, wer anders hat moderiert. Und dann meinten die, wer? Und dann meinte ich so, ja, kennst du nicht, hat 20 Millionen Klicks. So, und das ist so ein bisschen dieses Phänomen, was es gerade gibt. Ne? Auch irgendwelche Influencer und sowas, riesengroße Relevanz, aber niemand kennt das. Aber die Simpsons sind halt immer auf ProSieben abends gelaufen. Das kannte halt jeder und man konnte das immer gucken und man wollte dann den Film schauen, hat man halt vorher noch die Folge Simpsons geguckt. Und ich hab's auch immer, das ist ja auch so eine komische Serie, die man als Kind cool findet, weil es gezeichnet ist, aber gar nicht so toll findet unbedingt und man ganz vieles auch nicht richtig versteht, irgendwie, was da so passiert. Man findet es halt dann witzig, wenn Homer irgendwo gegenläuft, aber dass das halt ja so auch die amerikanische Familie, Konsumzwänge, die Wirtschaft und auch alles so ein bisschen mitkritisieren soll und vor allem auch popkulturelle Phänomene und als rafft man ja alles als Kind gar nicht und dann erst später kriegt man das so hin, hat ja scheinbar qualitativ irgendwie abgebaut, weiß ich nicht, war dann länger nicht mehr dran. Es gab so ein paar spätere Staffeln, die wir mega abgefeiert haben, wo wir das mal eine Zeit lang geguckt haben, wo auch immer noch irgendwelche Sprüche, diese Hähnchenflügel legen sich mir auf die Hüften und ich sage Bon Voyage, das haben wir damals nicht tausendmal gesagt, so ein Scheiß halt irgendwie so, oder nasses Brot, oder tu mal, dem läuft so Wasser im Mund zusammen und dann nasses
ja,
da, Brot. Also da waren schon richtig dumme Sachen, so auch wieder auf Deutsch, ne, also auch so, für uns irgendwie so wichtig, aber ich habe jetzt nicht so eine krasse Beziehung zu den Simpsons und ich bin nie, witzigerweise, außer bei Adventure Time, an diesen zynischen Cartoons für Erwachsene hängen geblieben. Mhm. Also auch Family Guy und sowas irgendwie hatte ich nie. Das sind ja Sachen, die guckt man dann einfach so weg. Ich hatte nie Bock, das zu gucken. Auch South Park und sowas. So ein paar immer mal so gesehen, aber ich habe da nie so eine Kult-Fandom irgendwie drum gehabt. Mir hat's dann immer gereicht.
Man wächst so aus vielem raus. Also ich merke, dass ich bei South Park und auch bei den Simpsons so bis zu einem gewissen Punkt in meinem Leben das geschaut habe und danach dann halt eben nicht mehr. Und ich glaube, so Simpsons habe ich bestimmt noch bis in die 18. Staffel geguckt oder so. Aber ich glaube, so wirklich reizvoll finde ich das tatsächlich nur so bis zur 10. oder so. Das ist ja für die meisten auch so der logische Abschlusspunkt, wo dann halt auch natürlich Verschiebungen so bei den Autoren stattfinden. Und ich glaube auch, dass irgendwie viele von diesen Sachen mich nicht mehr reizen, weil ich halt eben nicht mehr jung bin, weil ich nicht mehr dieselbe Form von Beziehung dazu aufbauen kann und weil das nicht dieselbe Präsenz hat. Und ich glaube, das ist natürlich auch irgendwie der Wert von, die Simpsons sind ja irgendwo eine Sitcom, so diese Konstanz, die da bleibt, so diese Idee, dass man da immer rein kann, dann, dass das so einen so begleitet auf so eine Weise, das verbindet vielleicht so, was weiß ich, so Apache oder die Simpsons, die bleiben gleich halt.
Das finde ich aber irgendwie geil, dass die Simpsons eine Sitcom ist, die aber gezeichnet ist und das heißt, die altern nie. Also die bleiben immer gleich, Bart ist immer gleich, halt Maggie bleibt immer ein Baby, außer in irgendwelchen Episoden, wo es dann mal in die Zukunft geschaltet wird oder sowas. Und die sind quasi immer diese gleiche Familienkonstellation, aber in einer sich stetig ändernden Welt. Ist eigentlich ganz cool, dass sowas geschaffen wurde, was halt so einfach immer weiterläuft und so dieses Absurde der Sitcom fast nochmal so auf die Spitze treibt eigentlich, weil die Leute halt nicht alt, weil so, wo dann schon die Sprecher sterben, ne, wo dann schon die deutsche Sprecherin gestorben ist und dann hat Anke Engelke das gemacht und sowas. Das ist halt auch erstaunlich, dass es so langlebig ist, ja, tatsächlich.
Ich weiß noch, dass mich das tatsächlich irgendwie nicht schockiert oder so ein bisschen so, oh, das passt jetzt überhaupt gar nicht. Also das ist ja wirklich total stark an Gewohnheiten gebunden. Also das ist ja einfach wirklich auch dann, so wie wir vielleicht vorhin über Corona geredet haben, irgendwas, das einfach wirklich sich so ganz und gar im Alltag aufgeht und dann nicht mehr irgendwie sich herausstellt als etwas vom Alltag. Ich weiß halt nur noch, wie viele Stars oder so Leute ich zum ersten Mal bei den Simpsons gesehen habe. Ich muss jetzt gerade aus irgendeinem Grund vor allem an Thomas Pynchon denken, der da mit einer Papiertüte beim Kopf auftritt, weil ja bekannt ist, dass Thomas Pynchon halt so wahnsinnig zurückgezogen liebt und kaum wahrgenommen wird. Und ich wusste da halt nicht, was das ist und habe dann danach geguckt. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich tatsächlich zu einem Autor gekommen bin über die Simpsons mit Thomas Pynchon.
Ja, spannend, dacht man am Ende von solchen Sachen, wenn man nicht weiß,
was. Wenn man keine Überleitung hat.
Ganz spannend, ja. Das waren unsere Antworten auf eure Fragen. Ihr könnt uns weitere schreiben für die nächste Mailback-Folge, die wir dann im Juni aufnehmen, bevor dann unser Tarkovsky-Special kommt. katzpodcast@yahoo.com ist da die Adresse. Genau, ich freue mich. Ich freue mich auf Tarkovsky. Ich freue mich, dass es nicht so viele Filme sind, aber dass es trotzdem sehr viel zu erzählen gibt. Ich freue mich, Wolfgang, nochmal, er hat ja noch nicht zugesagt, aber ich denke mal, er hat Lust, da nochmal auch drüber reden zu hören. Und ich freue mich auch, wenn ihr euch quasi dem nochmal so neu aussetzt. Ich habe ja auch bei Tarkovsky auch wirklich ein paar Sachen gesehen, aber auch nicht alle.
Was fehlt
mich
dir
da, mich noch mal reinzubegeben?
Ich meine, es sind ja nur 8 Filme eigentlich.
Genau, ich glaube, ich habe 3 gesehen.
Ah, okay.
Ja, ich habe Stalker, Der Spiegel und
Solaris
gesehen. Ja,
okay.
Mhm. Ja, genau. Da ist dann noch ein Rest, auf den ich mich freue, aber ich gucke auch die dann noch mal neu. Ja, Lukas, willst du noch was sagen? Ist es Vatertag? Was machst du heute? Nein, Quatsch.
Nee, mein Vater hört das nicht. Mein Vater und meine Eltern hören, glaube ich, nichts von dem, was ich podcastmäßig mache. Ich glaube, das ist nichts für die.
Das finde ich peinlich, dass er das nicht finanziell unterstützt wird.
Ich hau ihn mal an. Papa, gib mal 3 Euro für Katz. Genau. Nee, aber mir fällt jetzt gar nichts mehr ein. Danke für die Einsendung. Nö. Und wir haben die Sachen, die hier noch übrig geblieben sind, werden jetzt nicht einfach irgendwie in den Schredder gekippt, sondern da werden wir sicher auch noch drauf eingehen. Aber ich glaube, es macht auch keinen Sinn, diese Sendung hier immer auf 4 Stunden zu strecken. Das will dann ja auch keiner hören.
Nö, ich finde, das war jetzt eigentlich so ganz gut. Genau, wir nehmen die mit. Und genau, vielen, vielen Dank für eure Einsendung. Hat super geklappt bis jetzt. Ich erinnere dann immer noch mal dran, wenn wir wieder das nächste Mal abstimmen. Jo. Dann passt das, glaube ich, ganz gut. Und ihr könnt mir natürlich auch schreiben, falls ihr ich habe ja jetzt die alte Abstimmung quasi so noch mal. Also ich hab quasi die meisten Votes hatten aus den Frauen und der Abstimmung davor zusammengeschmissen. Wenn ihr jetzt sagt XY, weil es sind ja auch riesige Regisseure und Regisseure nicht da drin in diesen Abstimmungen und auch natürlich viele kleinere, falls ihr irgendwie sagt, der muss auf jeden Fall in die nächste Abstimmung oder die, könnt ihr mir auch noch mal schreiben, dann nehme ich das auf. Alles klar, das war's für uns und dann hören wir uns in diesem Special Feed wieder, wenn wir über Sofia Coppola sprechen. Mach's gut, Lukas, bis dann.
Ciao.